Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kaffeekränzchens von Coffee and Chainrings mit einer Themenfolge zur Salzkammergut-Trophy. Wir nehmen heute am Sonntag einen Tag und eine Woche nach unserem Riesenabenteuer im Salzkammergut in Bad Geusern auf und wollen euch erzählen, wie es uns ergangen ist, ob unsere Pläne aufgegangen sind und was uns so für Gedanken umtrieben haben, während wir uns mehr als den halben Tag da auf den Strecken verlustiert haben. Und ja, wir, das sind der Ralf. Hi Ralf.
Ja, hallo, hier ist der Ralf.
Die Imke. Hi Imke.
Hallo, hier ist Imke.
Und der Schildi. Hallo Schildi.
Ja, hallo.
Ja, und ich bin natürlich der T-Racer. Ich war mit von der Partie und bin schon ganz gespannt, was ihr mir für Geschichten zu erzählen habt. Und fangen wir mal gleich an. Wie geht's euch heute eine Woche und einen Tag nach dem größten Abenteuer, was man beim Mountainbiken quasi so als Marathon erleben kann?
Ja, ich fange einfach mal an.
Ja.
Ja. Wie geht's? Gut eigentlich. War ein bisschen stressig jetzt die Woche so über, weil doch einiges liegen geblieben ist und wir auch nicht direkt am selben Tag nach Hause konnten, da mein Sohn nochmal die Bude noch besetzt hatte mit Freunden und wir uns da ein bisschen falsch abgesprochen hatten. Deshalb habe ich noch eine Nacht bei meinem Bruder verbracht in der Pfalz, lag dann auch im Weg. Und aber eigentlich, mir geht's eigentlich wieder ganz gut. Bin leider nicht so viel zum Radfahren gekommen, wie ich wollte. Bis heute, aber wird kommende Woche wieder besser, hoffe ich.
Ich glaube, das ist jetzt nach dem Abenteuer und nach der langen Distanz auch nicht von Nachteil, wenn man die Woche ein bisschen kürzer getreten ist und mal ein bisschen Luft dran gelassen hat. Imke, wie war es bei dir?
Ja, ich bin eigentlich auch wieder gut erholt, habe auch andere Sachen gemacht die Woche als jetzt nur Radfahren. Hat natürlich der Erholung auch ganz gut getan. Das Wochenende war auch sehr erholsam mit zwei kleineren Radtouren. Ja, aber irgendwie keine bleibenden Schäden sozusagen mitgenommen, würde ich mal sagen.
Ja, Ralf, du hast schon wieder richtig trainiert, habe ich gesehen. Aber was mich wundert, du hast die virtuellen Welten aufgesucht und bist bestimmt 2, 3 oder sogar 4-mal die Woche auf der Rolle gewesen. Wie kommt das denn?
Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Die Tour de France ist halt gerade am Gange und das möchte ich gerne mehr anschauen, weil es gerade ziemlich spannend ist, gerade mit Lipovic. Und ja, dann sitze ich halt auf der Rolle und gucke gleichzeitig Tour de France.
Alles klar. Und du bist auch der Einzige von uns hier im Kreise, der schon wieder richtig trainiert hat, wenn ich das richtig sehe. Also ich selbst habe auch nur einmal am Donnerstag kurz drauf gesessen und jetzt natürlich am Wochenende bin ich aber aufs Rennrad gestiegen und bin locker gefahren und habe auch mal wieder Leute angerufen bzw. Kontakt gehabt, mit denen man eigentlich sonst so nicht so fährt. Das war auch sehr, sehr schön und entspannt. Schöne Geschichten zum Austauschen gehabt, weil man sich auch lange nicht gesehen hat teilweise. Ja, du trainierst schon wieder richtig, also hat es dich nicht maximal gefordert.
Doch, auf alle Fälle. Ich habe immerhin 2 Ruhetage, komplette Ruhetage, ohne dass ich das Fahrrad bewegt habe. Also daher, das ist ja nicht so häufig bei mir.
Ja. Was ich ganz interessant fand für mich selbst, ist, dass nach diesem großen Event, also es war ja das Größte, was ich je gemacht habe an Kilometer und Höhenmeter in der Kombination, was das in meinem Kopf ausgelöst hat im Vorfeld. Man merkt das ja gar nicht so. Erst dann, wenn es dann wirklich so weit ist oder wenn man auch mit anderen unterwegs gewesen ist, so wie mit euch zum Beispiel. Und wie entspannt auf einmal jetzt danach der Kopf auch ist. Ich bin völlig ruhig und relaxed und habe auch Sinn für andere Dinge, kann mich auch besser konzentrieren. Im Vorfeld ist es so gewesen, dass diese Zahlen 209, 7000, die haben sich also so in mir übers Jahr in den Kopf reingehämmert. Die waren immer präsent und jetzt bin ich sie zum Glück losgeworden. Geht es euch da ähnlich?
Ja, kann man genauso sagen. Das ist so. Das ist total befreiend. Ne? Also bei mir war das genauso. Ich habe habe mich relativ früh angemeldet. Und wenn du drüber nachgedacht hast, dann hast du immer so gedacht, so, ja, wie soll das gehen? Ich habe in Willingen noch zu Nina gesagt, die eigentlich auch starten wollte. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, ganz ehrlich. Und ja, so ist es dann. Wenn man das dann mal geschafft hat, dann fällt vieles ab von einem. Ja.
Weißt du, warum ich noch nie in Willingen die Langstrecke gefahren bin?
Nee.
genau aus dem Grund nämlich, weil diese 120 Kilometer sind es, glaube ich. Früher waren es, glaube ich, auch mal 130 und 3.500 Höhenmeter. Also, wenn ich das durchrechne, dann fahre ich 8 Stunden oder so. Dann sage ich, ich will nicht 8 Stunden Mountainbiken, will ich nicht. Ne? Deswegen fahre ich meistens ja diese Mitteldistanz, die ist gut herausfordernd, aber nicht überfordernd und man kriegt die ganz gut weggedrückt. Aber ja, Salzkammergut-Trophy ist dann nochmal ein anderer Schnack.
Ja, mal, weil man das ja dann auch immer hochrechnet. Ne? Ich habe auch fast 7 Stunden gebraucht voriges Jahr und jetzt das Jahr auch. Und dann denkst du so, ja, boah, weiß ich jetzt nicht, wie das gehen soll. Ne? So.
Ja, und man darf ja auch währenddessen gar nicht drüber nachdenken. Aber da gehen wir gleich mal drauf, wie wir das uns so eingeteilt haben, das ganze Rennen. Imke und Ralf, wie ist das bei euch? Seid ihr entspannter als vorher? War das auch so ein Druck, den ihr ja quasi nicht gespürt habt, aber der latent vorhanden ist? Oder hat euch das eigentlich so?
Bei mir war das so, dass ich den Druck nicht so gespürt habe, weil ich mich doch mehr auf die Quali für die Gravel-WM konzentriert habe. Und dann war das die Salzkammergut-Trophy nur so eine Anhängsel, den ich unbedingt mal machen wollte, weil vor ganz vielen Jahren ist Nico Musiol, der ist die Salzkammergut-Trophy gefahren und das hat mich beeindruckt. Der ist die knapp über 10 Stunden gefahren und da dachte ich, okay, 10 Stunden, das werde ich nicht schaffen, aber zumindest sollte ich es mal einmal in meinem Leben dann doch mal machen und mal gucken, wie sich das da anfühlt.
Ja, jetzt musst du uns natürlich auch noch erklären, wer ist Nico überhaupt?
Nico ist ein alter Freund von mir. Wir sind schon zusammen die Alpentour-Trophy gefahren und hatten da eine super schöne Zeit und haben da auf den Dachstuhl geguckt. Und daher, ja. Nico ist einfach ein Tier. Also der mit dem war ich auch auf Malle mal gefahren und nach 160 Kilometer, der sagt, hey, wo fahren wir jetzt noch hin? Aber daher.
Ja, Imke, du warst mit uns in einer WG. Wir hatten ja eine 5er-EG mit Marc und Nicole zusammen und Donato war auch dabei. Und so unterschwellig waren wir alle so ein bisschen gestresst. Du warst aber irgendwie immer fröhlich und hast so den ausgeglichenen Pol nach außen jedenfalls gegeben. Wie ist es dir wirklich ergangen im Vorfeld?
Naja, also meinen Stressmoment habt ihr gar nicht mitbekommen. Da habt ihr schon geschlafen, glaube ich, oder zumindest versucht. Das war irgendwie kurz vorm Hinlegen am Abend vorher, wo ich meine Schuhe dann irgendwie zurechtgestellt habe und gemerkt habe, dass mir ein Stollen fehlt und stattdessen da irgendwie so ein großes Loch im Schuh ist, also das Gewinde halt. Und dann habe ich irgendwie dann doch ein bisschen Stress gekriegt und dann versucht meine Ersatzschuhe, die halt recht unbequem sind, die ich nicht nehmen wollte, den Stollen da rauszumachen und dann in den anderen, ins andere Gewinde wieder reinzukriegen. Und das hat irgendwie eine halbe Stunde gedauert, bis ich das irgendwie hingekriegt habe. Und ja, da war ich halt irgendwie, glaube ich, doch noch gestresst, dass ich dann irgendwie die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Nee, aber jetzt so.
Kann ich mir gut vorstellen.
So ja. Grundsätzlich vorher, also dieses andere Rennen oder ja, Sachen, die man gemacht hat, hochzurechnen, das habe ich auch ab und zu mal versucht und gemerkt, das ist irgendwie zwecklos. Also das ist einfach nicht vorstellbar und deswegen habe ich dann versucht, mir das auch gar nicht zu sehr im Einzelnen vorzustellen, wie es wird. Aber so einen unterschwelligen Druck habe ich oder Stress habe ich, glaube ich, schon die ganze Zeit gehabt. Na, auch wenn ich dann, mir irgendwie nicht zu viel Erwartungen gesetzt habe oder auch mit anderen Sachen irgendwie abgelenkt genug war, aber es war dann natürlich schon immer so da. Und ja, hinterher ist das weg. Das war schön.
Ja, da fällt alles von einem ab, das stimmt. Das war bei mir auch so. Bevor wir auf das hinterher eingehen, gehen wir nochmal auf das währenddessen ein. Wir hatten im Vorfeld ja eine Aufnahme gemacht. Schildi, du warst dabei und der Tim.
Ja.
Und da haben wir ja gesagt, wir gehen da ohne irgendwelche Ambitionen ran. Es geht einfach einzig und allein darum, das Ganze zu finishen. Also wir hatten keine Zeitvorgaben. Wir haben uns zwar so ein bisschen was ausgerechnet und diese Hochrechnung gemacht von anderen Wettkämpfen, die wir so gemacht haben. Und der Tim ist ja der Einzige gewesen, der schon mal eine Referenzzeit vor 8 Jahren vorgelegt hat. Dennoch ist das Ganze genau wie ihr drei das jetzt ja auch gerade gesagt habt, im Vorfeld schwer vorzustellen, 7000 Höhenmeter mit über 200 Kilometern zu fahren, zumal wir ja auch alle das Terrain, die Gegend, das Gelände da insgesamt überhaupt nicht kannten. Also ich bin vorher selbst nie im Salzkammergut gewesen und habe versucht, alle möglichen Quellen anzuzapfen, die mir Informationen geben, wie steil ist es denn da, wie sind denn so die Wege geschaffen, ist es Premium-Gravel oder ist es doch eher verblockt oder karstig Gestein, wie steil ist es tatsächlich, sind Trails mit vorhanden, wie schwer sind die Trails und. Und ja, am Ende kam es dann alles doch irgendwie ganz anders, als was uns vorgestellt hatten, denn das kann ich also vorwegnehmen hier, von meiner Seite her aus war es körperlich natürlich sehr zehrend und auch sehr anstrengend, aber es war bei weitem nicht so schwierig, wie ich es mir ausgemalt hatte. Ich bin also nie an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich schmeiße jetzt hier hin und es geht keinen Meter mehr vorwärts, sondern die Schwierigkeit lag im Prinzip immer in der Vorstellbarkeit, auch nach 6 Stunden oder auch nach 8 Stunden zu sagen, okay, jetzt das Ganze halt nochmal und dann haben wir es geschafft. Wie ist das bei euch gewesen?
Ja, ich fange mal an. Taktisch habe ich mir einfach gesagt, du schaust nicht auf die Kilometer und du schaust auch nicht auf die Höhenmeter. Also meine Anzeige war einfach nur Steigung, Watt und Hertz. Und von daher bin ich genauso da reingegangen. Und ja, ich habe ja auch, beim ersten Podcast gesagt, wenn meine Taktik oder mein Leistungsvermögen oder meine zurechtgestellte Watt oder die ich fahren will, nicht ausreichen in den Zeitlimits, dann bin ich halt raus. Aber ich glaube, den ersten Checkpoint, ich weiß gar nicht, wo er war, den hatte ich locker in der Zeit drin. Von daher konnte es gar nicht so schlecht aussehen. Und das war so meine Taktik eigentlich, zu sagen, so guck nicht auf die Werte, fahr. Und ich konnte mich so ein bisschen auf meinen Kopf verlassen, hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, der Körper will eigentlich nicht, der will das jetzt hier nicht, weil ich hatte eigentlich einen viel zu hohen Puls für die Watt, die ich getreten habe und habe auch ziemlich geschwitzt am Anfang und das um 5 oder um 6 Uhr. Ja, von daher, aber ich habe weiter getreten und ja, und so kam die erste Verpflegung und ja, so ging das dann weiter. Da kommen wir bestimmt ja gleich noch drauf, aber das war so meine Taktik, eigentlich zu sagen so, ja, du fährst jetzt einfach und erzählst dir irgendwas und trittst und ja, kommt ja bestimmt doch gleich zur Strecke, aber so bin ich da rangegangen.
Ralf, du hast dir wahrscheinlich überhaupt keine Gedanken gemacht, sondern bist einfach gefahren.
Ja, Gedanken habe ich mir natürlich auch gemacht. Ich dachte mir, wenn ich jetzt wirklich all in und den Puls oberhalb der Schwelle bringe, dann kann das auch ganz fürchterlich nach hinten losgehen. So habe ich mir einfach gedacht, ich suche mir mal ein paar Stellen auf dem Höhenprofil aus, die nicht so schwierig aussehen. Und da gab es ja am See eine 20 Kilometer lange Flachstück. Und dachte, da kann sich ja gut erholen, bevor der letzte Anstieg kommt. Und dann bin ich einfach so gefahren nach Puls, einfach nicht die Ausreißer nach oben machen, sondern wirklich einfach Puls unterhalb der Schwelle halten und gucken, wie lange der Akku hält. Und das hatte er auch bis Kilometer 140 ganz gut geklappt. Aber dann war der Akku einfach irgendwie leer. Ich konnte das gar nicht verstehen, aber ja, dann stand dieser Berg vor mir und wollte auch nicht gehen. Ja. Aber das ist sicherlich mehreren so gegangen und man quält sich ja dann doch irgendwie noch hoch, auch wenn es sich so anfühlt, als wenn man steht.
Wie geht man als Frau da dran? Wir Männer haben ja immer so einen testosterongesteuerten Jagdtrieb auch bei Wettkämpfen. Dann hat man irgendwo ein Feindbild und versucht dann auf jeden Fall besser zu sein als vielleicht der ein oder andere. Das kommt vielleicht mal vor. Wie ist das bei euch Frauen, Imke? Wie bist du da rangegangen?
Also ich kann jetzt mal für mich reden, nicht für alle Frauen dieser Welt. Aber ja, also dadurch, dass ich jetzt auch weit vorne gestartet bin, war das von Anfang an sowieso, dass ganz, ganz viele viel schnellere hinter mir sind und dann fahren die erstmal alle an mir vorbei. Und also auch bei kürzeren Rennen bin ich immer eher eine der, die so ein bisschen langsamer losfährt. Und nicht so, ja, gleich mit jagt, das schaffe ich einfach nicht mehr. Und genau, also so für die, ja, ersten paar Kilometer, klar, nicht irgendwie mitgehen. Und dann habe ich mir aber auch wirklich gesagt, auch später, wenn es dann mal irgendwie so ein bisschen steiler wird, so kleine Schnapper, nicht, wie ich es vielleicht sonst mache, dann einfach mit der Leistung hoch und mal durchdrücken, dass man das einfach sein lässt. Da habe ich dann wirklich so ein bisschen auf die Leistung mal geguckt, ne, dass die irgendwo in so einem ja, vernünftigen Bereich bleibt. Ja, also das war zumindest so für die, fürs erste Drittel oder für die erste Hälfte so ein Thema. Und danach war es eher so, immer wenn ich auf die Leistung geguckt habe, habe ich gedacht, oh, ganz schön niedrig. Also da war eh nichts mehr da, was noch irgendwie zu hoch werden könnte, sozusagen. Ne? Also das hat sich dann irgendwann von alleine eingeregelt. Aber ich denke, das war wichtig, dass man halt am Anfang irgendwie die Spitzen vermeidet. Ja, und sonst so mit, dass man da so ein Wettkampf entwickelt unterwegs. Also das wollte ich ja sowieso nicht. Also ich wollte einfach nur die Strecke schaffen, sonst nichts. Aber ja, wenn dann irgendwie dann doch noch mal eine Frau vorbeikommt und einen überholt oder so, dann ist man schon so ein bisschen zwiegespalten. Soll man da jetzt mit oder überholt man die wieder? Also das spielt dann vielleicht schon noch mal so eine Rolle, aber eigentlich habe ich versucht, das weitgehend auszublenden, weil man muss einfach in sich selber reinhören bei dieser Strecke. Und entweder man schafft es an jemand vorbeizufahren oder man wird halt überholt. Das ergibt sich dann irgendwie.
Habt ihr euch die Strecke so ein bisschen in Scheibchen eingeteilt oder habt ihr permanent das Ziel vor Augen gehabt? Wie habt ihr euch da so unterwegs eingestellt?
Ich habe gewusst, der erste lange Anstieg, 1000 Höhenmeter, und dann konnte ich mich so ein bisschen erinnern an das Diagramm, dass es dann so gezackt immer weiter ging. Und dem war ja auch genauso, ne, bis zur ersten Verpflegung. Da war ja dann keiner, die habe ich dann auch zum Glück gefunden. Und ja, dann sind wir in den Berg reingefahren, den wir auch schon am Tag vorher mal probiert hatten. Es war ja eigentlich immer das Gleiche, ne? Also ich finde, die Strecke hat einem, sagen wir mal, von den Steigungen her hat es einem ja relativ leicht gemacht, weil die zwei, drei Schiebepassagen, die wir hatten bergauf, das war jetzt nicht so viel. Ansonsten war das ja feinster Gravel, ne? Also wenn man ein Gravelrennen machen wird und eine gute Übersetzung am Gravelbike hat, dann wäre das ja ideale Straßen da eigentlich, ne? Dass die natürlich auch mal richtig steil wurden, und das ist ja auch klar, weil man muss ja die Höhenmeter auf den wenigen Kilometern im Verhältnis ja auch irgendwie zusammenbringen, ne? Von daher war ich von der Strecke an sich so, ja, ein bisschen enttäuscht, will ich nicht sagen. Letztendlich kam sie ja einem zugute, weil man ja ganz gut gerollt hat, trotz den steilen Anstiegen. Aber Ja, von den Trails war ich so ein bisschen enttäuscht, weil die waren ja einfach so ruppig oder teilweise ja gar nicht fahrbar. So richtig Floh ist da nie aufgekommen. Das war immer ein Geholper und Gepolter. Ich konnte mich eigentlich, hätte ich mich erinnert, Thomas, an die Abfahrt nach der Bike Transalp vom Gardasee runter, wo wir schon im Ziel waren. So ungefähr war das ja auch immer. Ein Gerolpel und Matsch dazwischen und immer diese Steine und naja, viele Trails waren ja jetzt auch nicht drin. Aber so richtig, ich habe dann bei der Verpflegung bei der Mira, da meinten die beiden, die Mira und der Lukas, 6 Minuten auf Marc und auf Tim. Und da dachte ich, die wären schon viel, viel weiter weg, weil die habe ich ja nicht mehr gesehen. Und dachte ich, ja, hört sich eigentlich ganz gut an. Imke war, glaube ich, sogar noch dazwischen. Von daher habe ich da auch gedacht, ja, du bist jetzt nicht so schlecht unterwegs, obwohl die Wattzahlen ja so gering waren eigentlich. Aber es ging halt eben permanent darum, sich zu bewegen. Und ja, und so bin ich das dann da weitergerollt. Ne? Ja. Aber was man auch sagen muss, dann bin ich ja zur Verpflegung bei der Nini gewesen. Das war Verpflegung 3. Ja, Verpflegung 3 und dann ja jetzt noch 80. Das war dann genau vor dem Flachstück, ne? Da denkst du schon, Alter, noch 80, jetzt noch, ne? Und da wusste ich ja, der Salzberg kommt noch. Und die Flachpassage, da musst du erstmal eine Gruppe finden, die dich so ein bisschen mitzieht, ne? Und so flach war die Flachpassage auch gar nicht. Ja, so ist es mir ergangen, bis zum Salzberg.
Ja, genau. Jetzt muss man natürlich sagen, dass wenn wir von Verpflegung sprechen, dann sprechen wir von unseren eigenen Verpflegungspunkten, die wir zusätzlich zu den offiziellen Verpflegungen, wo es, ich weiß gar nicht, wie viele gab. Also quasi in jeder Stunde konnte man ja sich irgendwo verpflegen, aber wir reden halt von unseren eigenen Verpflegungen. Da hatten wir auf der Strecke 4 Punkte hatten wir quasi eingerichtet.
Nochmal einen großen Dank an alle Verpflegungsstellen.
Ja, und das waren genau nämlich auch diese Ankerpunkte, die ich mir gesetzt habe bei Kilometer 40. Das war dann, nachdem man die erste Runde absolviert hat. Und dann kommen wir auch zu den Trails, die du angesprochen hast. Die waren auch für mich völlig überraschend, so hart. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet im Vorfeld, weil wir ja die Diskussion hatten, absenkbare Sattelstütze, was für eine Reifen nehmen wir? Nehmen wir stabile
Ja.
Reifen oder nehmen wir eher die etwas flach profilierten Reifen, die ein bisschen besser rollen? Dafür haben wir uns dann ja letzten Endes auch entschieden, Schildi. Richtigerweise auch, das kann man ja auch sagen, weil die haben wieder erwarten auf diesen verblockten Stellen auch sehr, sehr gut funktioniert. Aber zum Glück habe ich die Sattelstütze drin gelassen, die absenkbare, weil ohne das wären die Trails doch sehr, sehr viel schwieriger gewesen, als sie ohnehin schon waren, weil sie ja auch nass waren. So waren sie dann aber auch gut fahrbar. Und ja, bei Reifen mache ich mir da gar keine Sorgen. Ich weiß gar nicht, hattest auch, glaube ich, du hattest, glaube ich, keine absenkbare Stütze dabei.
Doch, doch,
Doch,
ich
hast du
hatte
auch.
die kurz vorher wieder eingebaut. Ich hatte sie zur Reparatur und dann war sie drin. Da es nicht ganz so steil war in den Passagen, die man fahren konnte, da habe ich sie nicht wirklich so häufig gebraucht. Mir war aber vom Kopf her manchmal, ja, tat es auch gut, in flacheren Stücken ein bisschen tiefer mit den Füßen an der Erde zu sein. Wenn die Steine so glatt und matschig sind, das mag ich überhaupt nicht. Ich fühle mich auf trockenem Terrain viel wohler. Ja, da ist ja schon oft genug passiert, dass ich mal weggerutscht bin und dann mal irgendwo mit dem Arm aufgeschlagen bin. Also vom Kopf fand ich sie wirklich auch schwer, diese verblockten, mit Steinen und Matsch übersäten Abfahrten, um gut runterzukommen. Aber anscheinend können das andere viel besser, weil ich wurde da oft überholt und dachte mir, Mensch, irgendwas musst du falsch machen. Doch den Kopf zu doll eingeschaltet.
Ja, man muss ja auch sagen, Ralf, stell dir mal vor, dir passiert da irgendwas. Ne? Also ich habe mir dann immer gesagt, ich bin ja mit dem Hardtail gefahren, natürlich konntest du mit dem Fully die Trails schneller runterfahren. Das ist überhaupt keine Frage. Eine absenkbare Sattelstütze hatte ich auch keine. Die Steilheit der Trails war, denke ich mal, also jetzt ohne absenkbare Sattelstütze nicht das Problem. Es war eher dieses, du hast keine richtige Spur gesehen, es war matschig. ja, so richtiger, ich sag mal, so richtiger Flow kam da nie rein. Bei den ganzen Trails nicht. Das war alles ein Gerumpel. Du musstest immer wieder aufpassen. Da liegt ein Stein. Und wie du gesagt hast, Ralf, es war glatt ohne Ende. Ne? Deshalb muss man da höllisch aufpassen. Und erstens kein Sturz und zweitens kein Plattenfahren. Ne? Das war das A und O. Und so viele Trails waren es nicht. Und dann ab der Flachpassage gab es ja gar keine mehr.
Hm. Ja. Ja gut, was ich dazu sagen muss mit den matschigen, glatten Steinen, dass wenn ich die anderen beobachtet habe, die mich überholt haben, das sah viel flüssiger aus und viel sicherer, als wenn ich da so langsam rüberreihe.
Ja, vielleicht ist Geschwindigkeit gibt Sicherheit, ne? Aber da muss man sich auch erstmal trauen dann. Ne?
Aber mit einer tiefen Sattelstütze hast du auch einfach eine bessere Körperposition bei so Abfahrten.
Ja, klar. Ne?
Das gibt auch, kannst auch schneller fahren oder sicherer. Und gut, jetzt bei diesem einen Trail, oder ich glaube zwei Stücke waren das, wo es dann so ganz, ganz verhauen war, der Trail, einfach auch durch das Wetter, was die ganze Woche vorher geherrscht hat. Also das muss ja richtig runtergeschüttet haben. Also da war einfach der Trail auch zerstört. Ne? Das hatten wir ja gesehen, so ein paar Stücke waren noch ja, gebaut und der Rest war einfach irgendwie, ja, eher wie nach einem Erdrutsch oder so. Ne? Also.
Ja, ja, die, also der Trail, der, da war eine Frau bei uns im Hotel, die ist den anscheinend, hat sie mir gesagt, mittwochs noch gefahren, komplett. Hm. Und das konnte man sich nicht vorstellen, wenn man den Trail jetzt gesehen hat. Und dass da vier Mann runtergefahren sein sollen, das würde ich gerne sehen, ganz ehrlich.
Genau.
Machbar vielleicht, ja, aber ich konnte es mir nicht vorstellen.
Im Vorfeld ist ja kommuniziert worden, dass der Veranstalter bei dieser Streckenwahl, wie sie jetzt in 2025 war, einen Trail wohl rausgenommen hat, weil in der Vergangenheit da sehr viele Stürze wohl gewesen sind. Stattdessen ist aber dann ein neuer Trail eingebaut worden, offensichtlich, von dem wir jetzt hier gerade reden. Der ist auf der zweiten Runde gewesen. Und man ist da eigentlich relativ harmlos erstmal reingefahren. Und wenige hundert Meter konnte man einigermaßen fahren. Und dann hat man im Prinzip vor einer mehr oder weniger fast senkrechten Wand gestanden und hat dann da runtergetragen. Und ich habe da keinen fahren sehen. Also, und das ist dem Veranstalter ja auch offensichtlich bewusst gewesen, dass dieser Trail sehr, 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 sehr herausfordernd war. Denn dort ist die Bergwacht präsent gewesen mit wenigstens fünf Personen verteilt von oben, vom Einstieg bis unten zum 3 Fuß. Und die haben sich sehr gemütlich gemacht und haben Hängematten gespannt zwischen den Bäumen und haben da drin gelegen und uns beobachtet, wie wir da fluchten mit unseren zum Gehen wenig geeigneten Trittchen unsere Räder da runtergewuchtet haben. Und ja, ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass der überhaupt fahrbar ist. Also beim besten Willen, ja. Wenn wir das jetzt mal vergleichen, wir haben uns ja schon mal über einen Trail ganz, 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 ganz viele Gedanken gemacht. Das war der letztjährige Trail vom Gavia-Pass runter, wo wir ja nun auch relativ wenig gefahren sind. Aber der war ja im Vergleich zu dem, wo wir jetzt von reden, flach.
Ja, war eine ganz, ganz anderer Charakter. Ne? Ganz also andere, der war nicht ja, so klar. Erdig und so, das war halt so ein Hochgebirgstrail, ne? mit Felsen und naja, auch ja, Stein, lockere, verblockt und so. Und das war im Wald so ein steiler Abhang, wo irgendwie die ganze Erde so aussah, als wäre da irgendwie eine Herde Kühe abgestürzt oder so. Also und dann irgendwie ja, Felsen dazwischen.
So. Genau, so ungefähr. Genau. Ja, also auf jeden Fall spannende Geschichte. Ich habe nur geflucht und unten war das Rad dermaßen verdreckt und trotz Schieben und die Schuhe waren auch nicht mehr einklickfähig. Also das hat einfach nur Zeit gekostet und Kraft vor allen Dingen, weil bergab darunter auf diesem rutschigen Gestein und da ist es ja wie eine Treppe gewesen quasi, wo man sich seine Stufen suchen musste.
Du musstest ja, du wusstest ja gar nicht, wo du hintreten sollst, ne?
Ja.
Du musst ja immer gucken, dreh dich dahin, weil die Steine, auf die Steine selber konntest du nicht richtig treten, dann wirst du ja sofort nach unten gerutscht und ausgerutscht. Da wollte ja auch keiner dann mit dem tragenden Fahrrad stürzen, ne? Also, krass.
Ja, ich habe das Fahrrad dann auch öfter mal benutzt zum Abstützen, dass man ein Stück gehen kann, wo man sich am Fahrrad festhält und dann, wenn man unten ist, das Fahrrad nachholen.
Genau.
Ja, genau, das Fahrrad als Krücke, wunderbar.
Ja, ich hatte aber auch das dann das Problem gehabt, dass ich da auch runter und der Matsch sich um meine Glied gesammelt hatte und dann unten auf dem Schotterweg müssen da wohl Steine sich eingemischt haben und ich bin überhaupt nicht in die Glied reingekommen. Habe dann ziemlich lange auf den Pedalen rumgehämmert und letztendlich habe ich den einen Schuh drin gehabt und der andere wollte aber plötzlich gar nicht mehr, bis ich dann festgestellt habe, dass ich ein Glied komplett verloren habe.
Ach Gott.
Ach, Herr Jemine.
Ja, das war dann spannend in den folgenden Trails und irgendwie musste ich ja zu einer Servicestation kommen, weil ich hatte keine Ersatzglieds im Trikot. Also
Echt nicht.
musste ich da.
Ich glaube, die hat niemals einer dabei.
Ja, irgendwann war ich den ganzen Hang runter. Und kam zu so einer Servicestation und die gucken mich dann auch nur an. Hatten da drei große Kisten. Und dann haben sie die erste durchsucht, nichts gefunden. Die zweite durchsucht, nichts gefunden. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Und dann ganz unten in der dritten Kiste, da lag doch so ein einzelner Glied. Den haben sie mir dann drunter geschraubt.
Ja, da muss man auch mal
Ja.
Glück haben. Wunderbar. Super.
Ja, mittlerweile habe ich da auch so lange gestanden und gewartet, von der Trinkstation, die sind da schon öfter gekommen, haben ja was zu trinken angeboten, möchte hier noch was von, da noch was von. Ich dachte nur, okay, das, was du jetzt hier stehst, kannst du hier ein bisschen erholen, aber schön war das Gefühl nicht.
Ja, glaube ich. Ja, aber meinst du denn, wie viele da oben sich die Schuhe ausgezogen haben und die Glieds ausgeklopft haben?
Wäre bestimmt besser gewesen. Schuhe
Ja,
ausziehen,
vielleicht, ja.
abklopfen und dann wieder vernünftig einklingen, ohne drauf
Weil man kennt das ja nur
rumzuhämmern.
so drauf und mal gerade gegen die Pedale geklopft, dann geht schon weiter, ne? Aber die Pampe, die hing so da drin, ja, ätzend.
Wie fandet ihr die Streckenführung bis dahin allgemein? Also wir hatten uns ja im Vorfeld mit der Strecke auch beschäftigt und wir hatten ja auch den Track. Was ich jetzt aber total übersehen habe, war, dass das im Prinzip ja zwei ineinander verschlungene Runden waren, die sich auch größtenteils oder teilweise deckungsgleich auf denselben Wegen bewegt haben. Was ich aber erst gemerkt habe, als ich gedacht habe, das ist ja komisch jetzt hier. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und dann sagte einer neben mir, ja, hier sind wir ja kurz nach dem Start vorhin schon mal lang gefahren. Und dann sagte einer hinter mir, ah, du kennst dich also nicht aus. Ich fahre jetzt die ganze Zeit hinter dir her, weil ich dachte, der fährt eine gute Pace, der kennt sich aus. Na, dann fahre ich mal vor. Nicht, dass ich dann auf einmal das Finish nicht sehe. Ja.
Aber das ging mir genauso, Thomas.
Ja.
Ich habe gedacht, ich wär falsch.
Ja.
Weil ich dachte, hier sind wir doch schon mal gewesen. Und ich muss natürlich zu meiner Schande gestehen, so genau habe ich mir das Ganze auch nicht angeguckt, ne? Vorher. Also von daher dachte ich, das wird schon richtig sein. Und dann kam ein älterer Herr zu mir neben mir und der sagte dann, das war total kurios, der sagte dann zu mir, boah, ich habe schon Krämpfe, mega geil. Ich dachte, was? Nee, das
Scheiße.
wird mega geil. Ich bin froh, dass ich noch keine habe. Und dann habe ich von dem Trail erzählt und der meinte, er wäre den gefahren.
Ach
Also,
ja.
kann ja nicht sein. Doch, er wäre den Trail gefahren. Ja, das ist mega hier.
Okay.
Frohe weiter.
Ja.
Ja,
Ja.
verrückt.
Also die erste Runde, die ersten 45 Kilometer bis quasi zu unserer ersten Verpflegung in Weißenbach, wo ja auch die offizielle Verpflegung war, die fand ich super. Also die hat mir wirklich gut gefallen. Es war nicht zu steil, man war ja auch noch stark. Die ersten 1000 Höhenmeter, dann so ein bisschen gravelig und dann kamen ja so ein paar Trails, dann die ewige Wand, wo wir vielleicht später nochmal drauf eingehen können. Und dann ging das ja so ganz fluffig hin und her, ein bisschen durch irgendwelche Häuserschluchten, durch irgendwelche Treppen, über irgendwelche Brücken, irgendwelche Treppen runter und schwupp, war ja die erste Runde auch schon vorbei. Und dann ging es auf die zweite Runde. Ja, aber die zweite Runde, die war ja vom Streckencharakter komplett anders angelegt, obwohl man ja teilweise auf denselben Wegen gefahren ist. Aber irgendwie, die hat mich so überhaupt nicht abgeholt.
Das hat sich halt, naja, gezogen, schon ziemlich, finde ich. Also da kam schon so ein bisschen, Ja, da haben schon langsam die Kräfte ein bisschen nachgelassen, fand ich, ne? Und dann habe ich immer mal geguckt, oh, wie viele Höhenmeter haben wir schon? Und ja, es wurden schon mehr, aber so ganz schnell ging das auch nicht. Ja, ich hatte zum Glück ja dieses Höhenprofil bei mir irgendwie auf die Satteltasche geklebt. Das hat mir dann schon immer so ein bisschen geholfen, dass ich wusste, wo ich ungefähr bin. Und ja, dann kamen natürlich auch noch irgendwie diese spannenden Trailpassagen, von denen wir gerade gesprochen hatten, ne? Das ja, hat Kräfte gekostet. Ne? Das Hoch und Runter da, also das ist ja jetzt auch nicht so ein bisschen kurzes Hoch und Runter, war schon immer ein paar hundert Höhenmeter, ne? Und dann wieder runter. Ja, so ganz den Überblick hatte ich dann auch nicht mehr.
Also bei mir, meinem Empfinden von der zweiten Runde war, dass die Anstiege halt nicht so lang mehr sind. Und das, ja, da kannst du eher mal schnell hoch und wieder runter dich erholen. Finde ich eigentlich besser als die fürchterlich langen Anstiege.
Dafür hast du dann weniger Rhythmus gehabt, ne? Obwohl ja diese kurzen Anstiege in der Mitte, die auf diesem Höhenprofil, das, was wir da hatten, ja relativ kurz ausgesehen haben, in tatsächlich ja doch, aber mehrere hundert Höhenmeter immer waren. Aber das täuschte so ein bisschen darüber hinweg, weil der Maß, man muss den Maßstab immer betrachten, ne? Da waren halt am Anfang dieser fette Berg und am Ende dieser riesen fette Berg und dazwischen diese kleinen Gehuppel da. Es hatte halt nicht Mittelgebirgscharakter, so wie ich es vorher eingeschätzt hatte, wo ich dachte, oh, da fühlst du dich wohl, denn das waren schon immer so 2, 3, 4, ich glaube sogar manchmal 500 Höhenmeter. Und die waren ja auch sacksteil zwischendurch. Ne? Speziell an dieser einen Stelle, wo man an diesem Salzmuseum da vorbeigefahren ist, da war so ein steiler Stich auf Asphalt, der dann irgendwann in so einen Wurzeltrail mündete. Da war irgendwann mit Fahren auch Essig.
Ja, genau.
Weiß nicht, ob ihr die Stelle vor Augen habt.
Ja,
Das war
doch.
relativ weit in der zweiten Runde schon drin.
Ja.
Ja, habe ich jetzt nicht mehr genau vor Augen, aber hat mir so, ich habe ja immer gesagt, also im Nachhinein, nach der ersten Frage, wie war die Strecke, habe ich gesagt, eigentlich ist es ziemlich enttäuschend, weil das ist Gravel oder Trails, die halt verblockt sind. Aber wenn man sich nachher mal anschaut, was man alles sehen konnte vom Panorama, wo wir durchgefahren sind, diese Kleinigkeiten, auch wenn du die ewige Wand und so, da kommen wir ja auch noch zu, vielleicht, das sind schon einmalige Sachen gewesen, so, ne? Und auch die Ortschaften waren schön und auf den Bildern sieht man nachher solche Sachen, die man gar nicht so, wo man dann denkt, ja, das war eigentlich eine geile Runde. Also mal abgesehen davon, dass man jetzt kein pur Mountainbiking hatte mit schönen flowigen Trails oder, aber letztendlich, ja, man konnte schon viel sehen, ne? Also war schon gar nicht so schlecht, fand ich.
Es war schon ein richtiges Mountainbiken in den Alpen halt, ne?
ja.
Und diese beiden Runden, das waren dann ja, als wir dann das zweite Mal in Weißenbach bei der offiziellen Verpflegung und da, wo wir unsere eigene dann auch deponiert hatten, angekommen sind, hatten wir ja dann die 120 Kilometer und da hatten wir auch die 4000 Höhenmeter durch, ne? Also
Ja.
das war schon eine richtig amtliche Strecke bis dahin.
Das stimmt.
Dann sind wir durch die ewige Wand gefahren. Das war allerdings ja auf der ersten Runde schon. Ja,
Das ging schnell, ne?
spektakulär eigentlich, ne? Spektakulär abgerollt das Ding.
Es ging aber berghoch, die Racer.
Also da, wo ich lang gefahren bin, hatte ich das Gefühl, es ging bergab.
Ah, okay. Also es ist immer noch nicht.
Nee, ich habe auch die Vor
Immer noch nicht klar.
Also wir sind ja oben von oben gekommen, sind dann diesen langen, langen, langen verblockten Trail, der ja wirklich so ein Reifenmörder-Trail war, sind wir runtergefahren und dann sind wir durch diese Wand gefahren. Und dann sind wir unten weiter, unterhalb der Wand ging ja dann wieder der Trail weiter und dann kam so eine verblockte Stelle und man ist wieder auf den Hauptweg gekommen, auf den Schotterweg. So. Und dazwischen behauptest du, dass es bergauf ging.
Also du kannst ja aus Bad Gäusern die ewige Wand sehen.
Ja.
So. Und wenn du von unten die ewige Wand dir anschaust, dann siehst du, dass die so mit ungefähr 5% berghoch geht. Vielleicht sind auch nur 4%. Oder es sieht steiler aus, wie es eigentlich ist. Ich spreche jetzt nur von dem Teil, wo du außerhalb, also ein bisschen weiter links, ungefähr 300 Meter nach unten stürzen würdest.
Dieser Halbtunnel.
Diese offene Stelle.
Dieser Halbtunnel.
Wo auch ungefähr 500 Bilder gemacht wurden.
Ja, genau.
Auf dem Stück. Da geht es leicht bergab, bergan. Entschuldigung.
Bergan. Da ist im Höhenprofil auch so ein Zacken drin, ne? Also ist ja auf der langen Abfahrt.
Und dann kommt allerdings ein Trail, der geht bergab. Da hast du wohl recht.
Ja, also ich sehe schon, wir müssen vielleicht da nochmal hin. Oder ich muss da nochmal hin und das Ganze verifizieren.
Wir müssen nochmal dahin.
Ich bin auf Bildern zu sehen, wie ich auf dem Fahrrad stehe und nicht treten muss. In dieser.
Naja, leider gibt es keine Videos.
Thomas nimmt eine Wasserwaage mit, dass wir das auch wirklich verifizieren können.
Ja. Aber schön war es. Leider waren Wolken oder Nebel im Tal, ne? Ja.
Ja, aber ja. So richtig konnte man sich das auch gar nicht genießen, weil man musste schon ziemlich konzentriert sein, ne? Also,
ja, richtig.
Da mal einen Blick nach links nehmen und ne, wenn man so dem Gesetz der Logik folgt, guckst du nach links, fährst du auch nach links, ne? Weil der Körper reagiert ja immer mehr auf das Visuelle als auf alles andere und dann liegst du da im Fangnetz.
Aber dafür hatten wir eigentlich auch noch einen super tollen Blick auf den Dachstein mit den Gletschern.
Oh,
das
fand
ich so beeindruckend.
Ja. Wo hatten wir den denn?
Relativ
der auch am auf Anfang, der ersten Runde.
Ralf, ja, genau.
Der war auf der ersten
Runde. Mega Blick, mega.
Okay, ich bin die erste Runde, glaube ich, komplett mit dem Geierhals und Blick auf eine Vorderradnoppe nur gefahren. Ich habe nicht nach oben geguckt. Schade.
Ja, wahrscheinlich. Also mir wurde ja gesagt, man sieht gar nichts. Du kannst dich erinnern, beim letzten Podcast wurde mir ja gesagt, Schildi, vergiss das mit der Weitsicht, da siehst du nichts. Das war aber gelogen, lieber Tim. Es waren schon schöne Aussichten, das muss man sagen. Und die Sonne ging auf, es war schon toll. Das muss ich wirklich sagen.
Das ja, toll. Genau. Das
hast du Fotos gemacht?
Nee. Also im Nachhinein hätte man wirklich viel mehr filmen können. Aber mein Handy war hinten in meinem Rucksack. Und ich hatte überhaupt gar keine Zeit. Wir waren ja nicht so lange unterwegs, verstehst du?
Nee, ich hatte da auch nicht so richtig den Sinn dafür.
Ja, gut, hacken wir mal die zwei ersten Runden ab, wobei ich die zweite Runde, gehen wir später nochmal drauf ein. Dann, wie gesagt, 100 Kilometer, 120, dann kommt dieses lange 20 Kilometer Flachstück am See entlang. Sehr schön im Sonnenschein, Mittagshitze. Und so ganz flach war es ja auch nicht. Und so ein paar Fußgänger, so ein paar Luftschnapper, so ein paar Asiatische sind da ja auch umgestreucht mit ihren Fotoapparaten. Aber das hat ja alles ganz gut geklappt. Ich muss aber sagen, dass diese 20 Kilometer da am See lang, ich musste auch ganz alleine fahren, weil ich war ja der Letzte im Feld quasi, die haben mir so den Rhythmus gebrochen. Ja, die haben mich so aus meinem Bergrhythmus rausgeholt, dass ich dann am Ende in Hallstatt richtig Schwierigkeiten hatte, da wieder in die Bergpass reinzukommen. Aber das war schon pittoresk da am See lang, das muss ich sagen.
Also, ja.
Wusste mir zu gefallen. Deswegen sind wir dann ja am Sonntag gleich nochmal da lang gefahren. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie ist es euch da ergangen?
Also ich habe richtig Glück gehabt. Ich hatte eine richtig gute Gruppe. Da waren zwei absolute Drehtiere dabei. Der vierte hat nichts getan. Der hing hinten dran. Und wir drei haben uns abgewechselt. Wobei ich sagen muss, hatten wir schon mal, T-Racer kann sich erinnern, als die Etappe bei der Bike Transalp ausgefahren war, die Königsetappe, und wir auf der Straße dann nachher, ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir hingefahren sind.
Du meinst, wo diese zwei Halbetappen
Malé, glaube ich, nach Malé.
Ach so, die Etappe, genau, von
Bormio nach Malé. Ja, da haben wir doch nachher auch eine Reihe gebildet und dann war ich ja hinter Thomas Siemes und der hat mich dann nach vorne gelassen. Es hat keine Minute gedauert, hat er gesagt, Schildi, geh mal weg hier, das bringt nichts. Und so ungefähr ist es hier auch gegangen, da waren zwei absolute Drehtschweine dabei. Und ich bin dann auch vorne gefahren und das hat aber nicht lange gedauert. Da kam sie schon neben mich wieder so in dem Motto, ja, macht da keinen Sinn, bringt ja nichts hier mit dir. Und der eine von denen, der hat so Gas gegeben, der hat dann auch richtig ein Loch gerissen. Da bin ich dann mal hin und dann sagte ich so, du kannst doch nicht hier so Vollgas fahren. Aber ich will doch nur Windschatten geben. Ich sage, ja, Windschatten geben ist gut und schön, aber du darfst doch hier nicht so Vollgas geben. Da kommt ja keiner mehr hinterher. Oh ja, okay. Aber da hatte ich wirklich Glück. Also ich hatte da Glück. Bis zum Berg hin bin ich da gut mit denen klargekommen. Ja. Alleine wäre das richtig mies gewesen, glaube ich.
Nee, ich hatte auch ein bisschen Glück. Mal konnte ich Windschatten fahren, aber da war ja auch nur eine Verpflegungsstation. Da waren die, die eigentlich dran waren, mal vorne zu fahren. Die sind dann abgebogen und dann stand ich wieder alleine im Wind. Aber im Endeffekt war es doch nicht die Erholung, die ich mir erhofft hatte, weil es hat dann doch gejuckt, ein bisschen draufzutreten, wenn es mal ein bisschen flüssig läuft. Und daher, tja, habe ich da auch Körner, ich glaube, meine letzten Körner verschossen. Die hätte ich besser aufgehoben.
Ja, ich denke mal, also ein bisschen zu viel habe ich da auch gemacht, glaube ich so. Also hat zwar Glück mit den zwei, aber da war für mich im Windschatten schon teilweise schwierig. Deshalb ein bisschen Körner habe ich da auch gelassen. Ja, stimmt wohl.
Mir haben den Rest gegeben, diese drei, vier Wellen an diesem Bahnhof da hinten, auf Asphalt. Bevor man dann rechts abgebogen ist nach Obertraun rein und dann Richtung Hallstatt. Die hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm.
Die kannst du auch nicht auf dem Schirm haben, weil im Höhenprofil hast du durch diese gestauchte überhaupt keinen Huckel gesehen. Und
Richtig.
alle anderen Berge sind da 1000 Meter hoch und diese 100 Meter, die tun ja auch weh. Und die hast du gar nicht gesehen. Ey, oh, dachte ich mir, Scheiße, ey, was ist das hier? Ist das flach?
Ja, stimmt, absolut.
Ja, Imke, was hast du da so für Erlebnisse gehabt?
Naja, ich bin erst auch mehr oder weniger allein gefahren, dann war irgendwann mal jemand hinter mir, dann haben wir uns, glaube ich, auch mal ein bisschen abgewechselt, aber ja, dann habe ich auch noch mal ein WC-Schild, dem bin ich gefolgt und auf so ein Dixi-Klo gegangen, das war auch irgendwann mal nötig und dann, ja, dann als ich. Dann habe ich mein Rad noch ein bisschen geputzt, weil ich gedacht habe, oh, da hängt bestimmt ein Kilo irgendwie von dieser Abfahrt noch dran. Und dann kam auch schon irgendwie eine Frau von hinten vorbei und ja, dann bin ich da ein bisschen hinterher gefahren, beziehungsweise haben wir uns da ein bisschen gewechselt. Und dann kam auch schon dieser Berg.
Ja, genau. Und dann gab es eine Situation. Ich möchte mal, da interessiert mich, wie euch diese Situation, wie ihr die erlebt habt. Wir sind dann ja quasi Richtung Hallstatt gefahren, durch diesen Tunnel und so weiter und sind dann irgendwie am Ortseingang gewesen. Und da stand bei mir eine sehr, 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 sehr aufgeregte Dame, ein Streckenposten, und die winkte wie wild, ich soll nach links abbiegen. Und dann ging es da irgendwie zu so einer ganz kleinen Kapelle, sacksteil, so ein Weg rauf, den habe ich gar nicht gesehen im ersten Moment. Sondern irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss da weiter die Straße rein. Und da gab es, ja, muss ich sehr, sehr stark abbremsen, weil es doch eine recht scharfe Kurve dann war, um dann diesen Kapellenweg da mit so einer kleinen Treppe dann am Ende hochzufahren. Und dann ging es ja weiter auf so einen Trail. Wie habt ihr die Situation da erlebt? Also die fand ich, vielleicht war ich auch da schon reichlich unkonzentriert, aber das hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können.
Also ich habe es jetzt, also von der Frau weiß ich jetzt nichts, kann sein, dass die da, vielleicht habe ich sie ein bisschen früher gesehen, aber das war ja da, wo wir auch die Treppe hoch mussten, ne?
Genau.
Ja, also ja, aber da habe ich jetzt gar keine andere Erinnerung. Da war noch einer bei mir, dann haben wir da ein bisschen gequatscht darauf, aber der Tim meinte nur, da wäre man früher durch irgendwas durchgefahren, durch ein Gebäude, genau an der Stelle. Weiß ich das nicht genau, wo das war, aber ja, an mehr kann ich mich da auch nicht dran erinnern. Ich habe nur gedacht, so jetzt kommt der Salzberg, Gott sei Dank. Aber so war das ja dann auch nicht. Gott sei
Genau, da ist
Dank.
man ja früher auch zu diesem Salzberganstieg gefahren, der jetzt eben nicht ging diesmal, ne? Da ist man ja anders gefahren.
Genau, wir sind den Salzberg nicht gefahren. Wir sind einen anderen Berg gefahren, zu Rossalm. Der Salzberg war komplett rausgenommen. Aufgrund von Bauarbeiten in diesem Jahr, das ist eine Besonderheit, aber der Berg, den wir dann fahren durften, der war zum Glück einigermaßen fahrbar und war auch sehr schön, aber da ist grundsätzlich, glaube ich, Mountainbiken gar nicht erlaubt. Das ist nur fürs Rennen jetzt freigegeben gewesen. Aber nochmal zu dieser Situation, an diese kleine Kapelle mit dieser Treppe, und dann ging es hinterher noch so ein Zickzack-Trail ganz steil hoch. Da könnt ihr euch dran erinnern. Ja, okay.
Ja.
Ja. Ja, also für mich irgendwie eine ganz komische Situation. Vielleicht war ich da auch reichlich unkonzentriert. Mag sein. Nee, und dann ging es ja quasi den zweiten 1000 Höhenmeter Anstieg hoch in dem Rennen. Und das ist genau der gewesen, den ich immer in meinem Hirn hinten drin hatte. Du musst dir die Kräfte sparen für diesen Anstieg, weil du willst dort nicht auf Grundeis gehen. Du willst das Ding irgendwie fahrend absolvieren, egal wie steil es ist. Ja, das hat dann leidlich geklappt. Und dann sind wir irgendwann am Kulminationspunkt gewesen. Höchster Punkt der Salzkammergut-Trophy. Aber auf diesen 1000 Höhenmetern, da kann ja ganz viel, da ist man ja eine Weile unterwegs. Was ist euch da so passiert? Gibt es da irgendwas oder seid ihr da einfach problemlos hochgefahren?
Also, ich habe den Berg verflucht. Ich habe echt gesagt, warum durften wir nicht das andere Ding fahren? Da hätte ich lieber geschoben. Also, mir kam das schon ziemlich zäh vor da hoch. Also, vor allen Dingen, ich weiß, da war doch noch eine Verpflegung relativ weit unten, glaube ich. Irgendwo.
So in der Mitte
und ungefähr. Die meinte dann so 10. Da wusste ich ja ungefähr 10 Kilometer und dachte ich mir schon 1000 Höhenmeter, aber ist immer so rumgewabert und.
Ach, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, ich
bekam auch jetzt so langsam Krämpfe.
Ja.
Und habe die ganze Zeit gedacht, so, oh Alter, warum sind wir nicht dieses andere Ding? Hätte ich lieber ein bisschen mehr geschoben wie dieses Ding. Hatte ja, das ging ja ohne Ende. Ja, und dann habe ich einen Tim gesehen, relativ weit oben. Weil der stand dann da und dann habe ich nur zu dem gesagt, so, hey Tim, mit dir hätte ich gar nicht mehr gerechnet. Und der hat sich gefreut und ja, dann sind wir zusammengefahren und haben uns die Krämpfe abgewechselt und. Ja, hat für uns beide war das eigentlich gar nicht schlecht, dass wir uns gesehen haben. Aber der war mega zäh. Das war ja noch lange nicht das Ende, ne? Ja.
Leider nicht.
Also bei mir war es so unten die Kapelle, diese kleine Treppe, die Situation, die du gerade beschrieben hast, das war eigentlich schon, da waren gar keine Kölner mehr da. Und dann dieser lange Berg, ich kam überhaupt nicht mehr vorwärts. Also die A-Fahrer sind an mir vorbeigefahren. War viele und auch viel schneller, fand ich. Und Motivation, ich habe mich dann selber motiviert. Ich habe ja noch die langsamen B-Fahrer, die ich noch überholen konnte, die ich gerade noch so überholen konnte. Und dann da hoch und dann rechne ich immer, oh, jetzt hast du wieder 100 Meter geschafft, aber das sind ja, ja. Immer noch 800. Ja, dann fährst du nur noch mal einen Kilometer, oh, wieder 100, sind ja immer noch 700 Höhenmeter. Und ich dachte, scheiße, ey, die Hälfte, das ist jetzt dein Ziel, jetzt 500 auf die 500 Höhenmeter, oh, geschafft. Ah, scheiße, immer noch 500 Höhenmeter. Und das nimmt kein Ende. Dann hing auch einer schon über sein Fahrrad und sah gar nicht gut aus. Da habe ich dann nachher die Sanis hingeschickt, dass die sich um den kümmern sollten. Aber ich habe wirklich 3 Kreuze gemacht, als ich hier oben angekommen bin. Und im Endeffekt war mein Körper schon so alle, weil selbst in dieser Abfahrt bis zu dem letzten 500 Meter Abstieg waren ja so kleine Mini-Anstiege und die haben schon wieder wehgetan ohne Ende. Das waren 50 Meter, da kannst du unten mit 30 rein und oben noch mit 28 wieder raus, aber es ging einfach gar nichts. Dann bin ich mit 15 unten rein und bin mit 10 oben angekommen. So gerade das in die Umkippe. Oh, fürchterlich.
Ja, da habe ich mich auch ein bisschen getäuscht an der Stelle. Aber Imke, wie war es bei dir? Das waren nochmal 1000 Höhenmeter.
Ja,
für die Oberschenkelchen.
Also, ja, auch sehr zäh. Ich habe mir da irgendwie dann auch langsam ein kleineres Kettenblatt gewünscht. Weil, naja, also so die Trittfrequenz, die war nicht mehr optimal. Aber da konnte ich jetzt nichts gegen machen, war halt so und ich glaube so ungefähr auf dem halben Anstieg oder so war dann auch so der Bereich, wo ich dann gedacht habe, so jetzt bist du in dem Unbekannten angekommen, ne? Also wo es dann einfach von den Höhenmetern in einen Bereich ging, den ich bisher noch nie erreicht hatte und ja, ich hatte auch ja, schon vorher so gemerkt, dass irgendwelche Sachen irgendwie, ja, die Knie fühlen sich nicht mehr so ganz taufrisch an. die Hände, da weiß man auch nicht so richtig, wie man Lenker halten soll. Also lauter so Sachen, das Trikot drückt irgendwo, wo es noch nie gedrückt hat. Also so, dass, naja, dass man den Körper mehr wahrnimmt als sonst, sozusagen. Und ja, ich habe dann natürlich so, wie Ralf erzählt hat, da auch die ganze Zeit wilde Berechnungen angestellt, dann irgendwelche Voraussagen getroffen, wann ich eventuell im Ziel ankommen könnte oder wann ich denke, dass ich spätestens ankomme und solche Sachen. Genau, also man musste sich schon so ein bisschen irgendwie mit dem Kopf beschäftigen, bis man oben war.
Könnt ihr euch an die Kräuterhexe erinnern, die da irgendwo auf der Hälfte ungefähr so ein 2 Meter hohes Regal in den Wald gezimmert hat und uns mit dem Sechserträger Bier verwöhnen wollte?
Klar. Klar.
Hat jemand zugegriffen?
Ich hatte
Ich bin
noch
da
genug
hingefahren,
Wasser.
ja.
Du bist da hingefahren?
Ich bin dahin und hatte wirklich Durst und dachte, ja, jetzt einen schönen Schluck Wasser. Und dann hatte die ja die ganzen Flaschen da auf dem Regal. Es gab wohl Bier. Du hast es gesehen, Thomas, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall meinte sie nur zum Trinken oder für über die Schuhe oder in die Schuhe, weil sie meinte dann in die Schuhe, dann würden die Krämpfe weggehen. Ich sagte, nee, zum Trinken. Und dann bekam ich diese Flasche mit diesem trüben Wasser und habe da mal einen guten Schluck genommen und dachte noch so, ja, mal gucken. Und der Alte, den ich schon mal getroffen hatte, der fuhr dann an mir vorbei und hat den Namen von der Frau gerufen. Ah, bist du auch wieder da? Der hat sich aber ganz schnell wieder weggemacht. Der hat nichts genommen, gar nichts. Ja, und dann. Ja, das war im Prinzip alles. Ich hatte danach so ein bisschen ein mulmiges Gefühl im Bauch. Dachte ich mir natürlich irgendwie so dann, das ist von dem Wasser, aber das hatte damit gar nichts zu tun. Einfach die Erschöpfung nehme ich mal an. Und ja, ich habe auf jeden Fall einen guten Schluck genommen da. Von der, ja.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, und dann waren wir, wie gesagt, oben. Ralf, du hast es gerade schon angerissen. Ich habe dann das Höhenprofil nicht mehr im Kopf gehabt, habe gedacht, jawohl, jetzt kommt die Abfahrt zum Gosausee runter und dann haben wir noch einen Anstieg vor uns, 600 Meter, und den knabber ich noch easy weg und dann bin ich im Ziel. Ja, dann kam es aber ganz anders, denn da waren noch so ein paar richtig, richtig böse Wellen drin, die so überhaupt nicht abrollen wollten. Und meine Bergabperformance war an der Stelle dann aber auch schon unterirdisch. Ich habe hinterher mal geguckt im Strava, wo wir ja alle hochgeladen haben. Und da kann man ja überabonniert dann sehen, wer da wann mal gefahren ist. Junge, Junge, Junge. Also ich war schon extrem langsam bergab auch unterwegs. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Konzentration dann auch schon weit unten im Keller ist. Aber ja, irgendwann kam dann ja auch mal dieser Gosausee. Zum Glück. Der war ganz schön, aber bei mir hat es dann angefangen zu regnen, so ein bisschen. Aber das waren so richtig schöne, dicke, schwere, kalte Tropfen, die haben ganz gut getan an der Stelle. Aber ich war so spät da, bei euch wird es wahrscheinlich noch trocken gewesen sein.
Ja, war noch trocken. Ja, der See, genau. Ich hatte ja einen Tim bei mir und ich fand diesen letzten Anstieg nochmal richtig mies. Und vor allen Dingen hatte ich jetzt natürlich, man kennt ja einen Tim, der hatte alle Daten da, der wusste genau, 7 Kilometer, ich weiß nicht, ich glaube, es waren 700 Höhenmeter noch oder sowas. Der war mindestens genauso zäh wie der Berg davor, fand ich so, ne? Also, dann hat der Tim dann immer gesagt, so, jetzt noch 400 Höhenmeter und noch so und so viel Kilometer, boah, ich dachte, das nimmt kein Ende, ne? Es nimmt kein Ende hier mehr. Also ich fand das schon krass noch. Dieser eine Anstieg da noch, der letzte, ich fand den mega schwierig. Und wie die Imke schon gesagt hat, Körper, ich hatte Rücken, unterer Rücken, Knie haben mir wehgetan, habe ich nie Probleme mit. Knie haben mir wehgetan, Krämpfe, Hände gingen zum Glück, aber man hat überall Körper auf einmal, ne?
Ja, das ist interessant. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen am Ende, was wir so für Schwierigkeiten gehabt haben oder vielleicht auch noch haben. Also ich fand den Anstieg gar nicht so schlimm. Ich hatte aber auch gute Gesellschaft. Der Otschmann, der kam nochmal vorbei, der fand den Anstieg so geil, der ist dann gleich zweimal gefahren. Schöne Grüße an dieser Stelle.
Liebe Grüße.
Ja, der hat mir dann erzählt, ja, Mensch, ich bin oben falsch abgebogen und dann stand ich auf einmal wieder bei der Verpflegung, am Einstieg vom Berg und dann ist er den zweimal hochgefahren. Fetten Respekt davor. Ich hatte mich nur gewundert, weil eigentlich ist der ja viel stärker als ich und dann kam er von hinten an. Aber der hatte aber auch noch ein Bein, ne? Junge, Junge,
Der
Junge.
hat immer ein Bein.
Alter Schwede.
Immer.
Ja. Naja, und ich bin mit meinem Leidensgenossen, dem Rainer, auch hier schöne Grüße an dieser Stelle hochgefahren. Wir haben uns schon bei anderen Rennen kennengelernt. Und der hat mir noch so ein paar Geschichten erzählt aus seinen vorherigen Teilnahmen. Der hatte jetzt das dritte Mal versucht, die Langstrecke zu fahren. Aber er war guter Dinge und wir haben es dann auch gemeinsam ja am Ende geschafft. Das hat mich so ein bisschen abgelenkt. Und er hat mir aber auch nicht, das kann ich ja gar nicht ab dann so an der Stelle, ne, am Ende, wenn dann einer da ist, der mir immer nur Zahlen, Daten, Fakten nennt und 300 Meter noch oder 400 und noch 300, will ich gar nicht hören, ne, weiß ich selber.
Ja, ja.
Ich will dann schöne Geschichten hören von irgendwelchen, keine Ahnung, Erlebnissen. Das lenkt mich dann ab und irgendwann ist man dann ja zum Glück auch oben. Wobei, wir waren dann ja wieder an der Rossalm quasi, ne, kann das sein?
Das war doch die Rossalm, oder?
Ja, wir sind ja zweimal zur Rossalm hochgefahren. Der vorletzte Anstieg ging ja auch zur Rossalm.
Das weiß ich jetzt nicht. Also ich meine, der letzte Anstieg ging zur Rossalm hoch.
Ja.
Aber boah, ich weiß es nicht mehr. Ich dachte, das wäre so gewesen.
Ja. Stimmt, das kann sein, weil im Höhenprofil ist die Rossalm nach dem ersten, also diesem langen Anstieg, als sie wieder so ein bisschen runtergegangen ist und dann wieder hochgeht.
Genau, die war ja, da.
Also sind wir direkt das dran ist genau auf der Höhe, wie der dieser letzte Anstieg war. Also es kann schon sein, dass da was nochmal da war. Weiß nicht, habe ich die Strecke nicht hier. Kann ich nicht nachgucken.
Ja, aber letzter Anstieg, den hat man dann nochmal. Da hat man nochmal mobilisiert, oder Imke? Da ging nochmal was.
Naja. Zu Ende gebracht, sagen wir mal so. Also da gab es noch irgendwie Leute, die haben mich da noch mal ganz schön schnell überholt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was die den ersten Teil der Tour gemacht haben, ob die da nur irgendwie, keine Ahnung, extrem gespart haben, aber ja, ich bin da nicht mehr schneller geworden.
Nee, ich auch nicht.
Aber bergab ging gut.
Genauso wie im ersten Anstieg haben sie mich da alle überholt. Mein Körper war einfach so alle, das war einfach nur noch ein Krampf, da hochzukommen.
Ja. Die Abfahrt war gar nicht schlecht, finde ich auch. Da war so eine schöne Spur in dem Schotter.
Genau.
Da konnte man es so richtig nochmal laufen lassen. Und ja, ihr wart alle wirklich schnell im Vergleich.
Aber ist euch nicht kalt geworden darunter?
Überhaupt
nicht. Warum ist es so kalt geworden?
Ach ja, ich hatte ja noch meine Armlinge. Die habe ich da auch.
Die hatte ich auch noch an. Die habe ich die ganze Zeit angehabt. Die
wieder hochgezogen. Ja. Ja.
Nee, mir war richtig kalt. Aber ich hatte ja sogar noch eine Regenjacke dabei. Aber ich dachte, jetzt geht es nur noch nach Hause. Irgendwie muss das jetzt hier nach Hause gehen.
Ja, und dann kam aber auf dem Weg nach Hause. Auf einmal hast du dann mitten im Wald in so einem ganz kleinen Gegenanstieg hast du auf einmal einen Stadionsprecher gehört. Da habe ich gesagt: Hä, was ist denn jetzt hier los? Ne, und da haben die da bei der allerletzten Verpflegung in Gosau, war das glaube ich, nochmal richtig Alarm gemacht.
Ja, stimmt.
Da musste man ja sogar richtig durchs Zelt durchfahren.
Ja.
Also
ja.
Durch den Pavillon.
Da stand doch auch Mira noch, ne?
Mira stand vor dem Anstieg. Oder stand die bei euch da? Nee, die stand vor dem Anstieg.
Ah, die stand ja vor dem Anstieg, stimmt. Vor dem letzten, ja, sorry, ja, genau, ja.
Ja, ja, da wurde man dann nochmal mit Namen empfangen und auf die letzten 20 Kilometer geschickt, die man sich aber eigentlich heute schenken können, weil da war ja nun echt nichts mehr, was irgendwie interessant war, ne?
Naja, es ging aber trotzdem nicht einfach nur gerade nach Hause, ne? Ging immer noch rechts rüber, so ein bisschen Berg wieder hoch.
Genau.
Ne? Ja.
Immer noch die kleinen Arschlöcher am Ende.
Wir hatten ja diesen Kollegen dabei, dem der Lenker gebrochen war.
Bitte?
Wir hatten den Kollegen dabei, dem sein Lenker gebrochen war, den er ja zusammengeklebt hatte.
Ach so.
Der ist ja nachher auch nochmal groß im Ziel geehrt oder besonders applaudiert. Der ist natürlich nachher im Downhill ist er dann weggefallen, weil er ja gar nicht mehr so schnell fahren konnte. Aber auf dem Geraden, da war der bei uns.
Ja. Okay. Ja, das war dann ja noch so ein Abschnitt, da konnten, da sind man ja so 3, 4, 5 Kilometer auf der Straße, Highspeed da auf der Hauptstraße runtergeballert. Und dann hatte ich mich schon gefreut, da jetzt schön hier locker ins Ziel abrollen und dann ging es nochmal rechts in den Berg, nochmal so ein Arschloch hoch und so und wieder runter. Und dann, als wir dann unten waren, quasi auf der Hauptstraße, die um den See herumführt, ne, da fing es dann an zu regnen, aber so richtig. Und dann hört es auf und dann wurde es doller und dann hört es auf und dann wurde es noch doller und dann hört es nochmal auf und dann wird es richtig doll. Und da habe ich mir dann noch eine Regenjacke angezogen. Und dann haben sie uns da ja noch irgendwie hier rechts rum und da hoch und da runter, hier noch ein Trail und überall so kleine Arschlöcher. sodass man auf jeden Fall auch die 200 stehen hatte und nicht bei 198 oder so ins Ziel durfte. Ne? Also das hat mich nochmal so ein bisschen abgefuckt am Ende da.
Ja, das stimmt. Ja.
Also das also für mich hätte es das nicht gebraucht. Ich war da noch ganz gut drauf wieder. Also im Flachen kann man dann ja komischerweise immer noch wieder ein bisschen treten. Da kommen ja auch noch mal so ein paar Watt raus aus dem Körper. Aber das hat echt keinen Spaß mehr gemacht. Ne? Ich wollte dann nur noch.
Also ich war froh, dass ich einen Tim dabei hatte. Der hat mich noch gut im Windschatten, habe ich den. Da hatte ich echt Glück gehabt noch. Der konnte noch richtig gut treten nach Hause. Das war auf jeden Fall nochmal gut.
Selbst auf den Flachstücken ging bei mir gar nichts mehr. Normalerweise denke ich, kann ich in diesen Flachdrücken nochmal ordentlich drücken, aber auch da konnte ich an den Leuten nicht dranbleiben, die mich geholt haben. Es war einfach nur ein Grauen. Und wie du sagst, diese Mini-Einstiege zum Schluss, war fürchterlich.
Ja.
Ja. Ja, und dann sind wir vom Teufel empfangen worden im Ziel, abgeklatscht. Der hat mich fast vom Rad geholt, so fest hat der abgeklatscht. Oder vielleicht war ich auch so schwach in dem Moment. Also ich hab, ne, man weiß ja, wenn das macht man ja. Macht ihr das auch manchmal, wenn die Kinder am Straßenrand stehen oder wenn die Zuschauer stehen, dann fährst du so rechts ran, hältst die Hand hin und die musst du ja ganz aufmachen, am besten so ein bisschen nach hinten wegklappen, dass sie nur so abtatschen lässt. Ne? Weil sonst reißen die dich mit dem Arm vom Rad runter. Und so habe ich das bei dem Teufel aber nicht gemacht. Ich war irgendwie, ich habe nur die Hand dahin gehalten und Rabolla habe ich fast eine Pirouette gedreht.
Ja gut, T-Racer weiß ja auch, ne, der hätte normalerweise auch deine Seele gern genommen. Ne? Sei froh.
Hat er nicht geschafft. Hat er, stimmt, da wollte er nochmal.
Nicht geschafft.
Hat er nicht geschafft. Ja, dann ein schöner Moment im Ziel für mich. Herausragend. Einer der Signature-Momente der Salzkammergut-Trophy. Fast das ganze Team hat da gestanden. Alle schon geduscht und haben wohlriechend auf mich gewartet und mich empfangen. Also das war ein Moment für die Ewigkeit bei mir. Ne? Also der hat sich eingebrannt und gut, dass die Sonnenbrille dunkel war und groß und dass ich eh nass war vom Regen, so hat man die Träne, die ich im Knopfloch hatte, nicht gesehen. Also schönen Dank dafür. Das war im Prinzip mein Moment bei der Salzkammergut-Trophy. Jetzt erzählt ihr mir von euren Momenten. Es wird bestimmt einen Moment gegeben haben.
Ja, gab viele Momente, ne? Also erstmal so am Anfang so dieses gar nicht richtig wollen für das, was da vor einem liegt, so im Kopf drin. Dann gab es schöne Momente, dann hast du unterwegs alles verflucht, wirklich die ganze Strecke, alles, weil so ein Mist eigentlich war wegen Trail und Rutscherei und Getue. Dann hat sie wieder schöne Ausblicke, was Schönes gesehen. Und ja, für mich war es halt eben schön, dass ich mit Tim Hand in Hand ins Ziel gefahren bin. Da hatte ich dann auch nicht mehr mitgerechnet nach dem Start. Und ja, und dann im Ziel, ja, als unsere Frauen dann da waren, das war schon toll. Und wenn dann so alles von einem abfällt, das ist schon mega. Ja, absolut. Ja, das waren so die. Ja, da durchlebt man so ganz viele Phasen, finde ich halt, in so einem Rennen, ne? In so einem langen Rennen vor allen Dingen.
Bei mir war es so, mein Highlight war wirklich über die Ziellinie. Jetzt abhaken, geschafft, nie wieder. Solche Gedanken hatte ich im Kopf, ey, bloß nicht nochmal solche Sachen in den Kopf kriegen, dass man sowas fahren muss.
Ja, ich war auch mega froh, dass das alles ohne noch irgendwie so eine blöde Panne am Ende oder Sturz oder so irgendwas, irgend so ein Missgeschick durchgegangen ist, dass ich im Ziel stand. Wobei ich mir eigentlich vorgestellt hatte, also vorab, dass es noch emotionaler ist, wenn man es dann geschafft hat. Also ja, ich habe es irgendwie kommen sehen auf den letzten Metern, dass ich es schaffen werde und dann war ich da. Also das war toll und erleichternd, aber jetzt nicht so mega emotional. Aber es
vielleicht
war einfach,
ist man einfach zu
klasse.
Viel zu kaputt.
Ja, genau. Und also was ich auch total super fand einfach, ist, dass wir alle angekommen sind.
Ja, das ist bemerkenswert. Also, da habe ich
das wusste ich
gesagt,
da natürlich noch nicht, aber
habe ich mit gerechnet.
Ja. Hm.
Ja. Was auch bemerkenswert ist, du hast es gerade so halb anklingen lassen. Wir hatten wieder keine Panne. Wir sind mit 6 Startern auf der Langstrecke gestartet. Und wenn ich das richtig überblicke, hat keiner irgendwie eine Reifenpanne oder sonst eine Panne gehabt?
Ja, so ein Donato? Glied ist doch schon eine Panne, oder?
Ja,
also genau. Finde ich. Und bei Tim, der Schuh ist auch ein bisschen eine Panne vielleicht, weiß ich nicht.
Ja, aber vielleicht ist das so ein bisschen Pflegeproblem.
Ja, aber das ist ja so individuelle, persönliche Sache, oder? Aber rein technischer Natur, Reifenpanne haben wir nicht gehabt. Ist auch keine Kette oder so gerissen. Eine Schaltung ist auch nicht auf der Strecke geblieben.
Ist auch keiner gestürzt.
Donato auf der B-Strecke, die ja auch nicht zu verachten war mit 120 Kilometern, hatte auch keine. Und Nicole ist auch gestartet auf F oder G, ich weiß es gar nicht genau. Ist auch sauber durchgekommen und zu größten Teilen, das müssen wir hier einfach erwähnen, das gehört auch dazu, sind wir mit Maxxis-Reifen wieder gestartet. Ganz unterschiedlich. Ich bin, glaube ich, selbst das größte Risiko eingegangen und ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Es ist gut gegangen. Es hat auch einwandfrei funktioniert mit den 170 TPI Espen-Reifen. Aber, Schildi, deine Worte haben mir die ganze Zeit hab ich im Kopf gehabt und ich wusste es ja auch, ohne dass du es mir gesagt hast, der 170er ist für das Gelände nicht unbedingt der prädestinierte Reifen, weil der durch seine Feinheit etwas pannenanfälliger ist als der 120 TPI und dementsprechend konservativ bin ich ja auch gefahren, so auch bergauf, aber vor allen Dingen auch bergab. Weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen würde in den Alpen. Aber es ist gut gegangen und ich hatte damit ein wirklich, wirklich ganz super Setup und die anderen denke ich auch. Also das hat richtig cool hingehauen.
Das stimmt.
Wenn wir über die technischen Sachen sprechen, habt ihr vorhin auch schon gesagt, so das ein oder andere kleine körperliche Wehwehchen hat sich eingestellt unterwegs. Ist bei irgendjemandem jetzt nach einer Woche noch irgendwas offen körperlich oder ist alles reversibel und keine Ausfallerscheinungen mehr vorhanden?
Also ich habe eben mit meiner Frau Pilates gemacht oder zumindest versucht, da habe ich im linken Bein doch noch so ein bisschen was gespürt, aber völlige normale Ermüdungs, was ich allerdings hatte, und das habe ich nach keinem Marathon, ich hatte Muskelkater oben auf den Oberschenkeln. Das habe ich normalerweise nie nach dem Rennen, auch bei 4000 Höhenmeter nicht.
Ja, ich hatte auch irgendwie in den Beinen Muskelkater, so ein bisschen. Ich weiß gar nicht mehr genau wo, aber irgendwie haben die sich auch so ein bisschen nach Muskelkater angefühlt.
Das ist jetzt wieder weg, aber das war auf jeden Fall da. Habe ich sonst nicht.
Ja, bei mir, ich glaube, ich bin eigentlich ziemlich gut durchgekommen. Krämpfe und sowas kenne ich nicht. Habe ich auch nicht bekommen und der Körper war nach dem Rennen einfach nur fertig. Also, ja, der Gesamtzustand nur schlapp. Also, man kann sich so kaum noch bewegen. Treppen gehen geht gar nicht. Aber, dass ich da Muskelkater oder sowas habe, hatte ich gar nicht. Und, nach 2 Tagen Ruhepause ging es mir dann auch schon wieder ganz gut. Die erste Einheit, die ich dann gefahren bin, war aber schon bedacht, ein bisschen langsamer und aber dann noch einen Tag weiter oder noch einen, da konnte man schon wieder ganz gut trainieren, hatte da weniger Probleme.
Ja, und dann sprechen wir hier auch nochmal an Imke und an dich, Ralf, unsere herzlichsten Glückwünsche auf, denn ihr beide seid in euren Altersklassen jeweils auf der A-Strecke aufs Podium gefahren und ihr habt Platz 3 erreicht mit euren Leistungen. Dafür herzlichen Glückwunsch und ich ziehe meinen Hut vor dieser Leistung. Das ist wirklich, wirklich, wirklich bemerkenswert, großartig. Und alle anderen, die wir da ins Ziel gekommen sind, egal auf welcher Strecke, da muss man auch einfach gratulieren, dass wir das so als Team auch miteinander gerockt haben. Und wir haben es eingangs gesagt, am Anfang waren wir alle ein bisschen dünnhäutig, weil der Stress, die Gedanken doch sehr, sehr, sehr fokussiert waren auf das, was uns da erwarten würde. Und wir wussten es nicht. Und im Nachhinein, am Sonntag, haben wir einen super Tag noch miteinander verbracht und waren ein super Team miteinander. Ne? Und haben gut gegessen, noch eine schöne Ausfahrt gemacht. Das war richtig, richtig cool. Was wir aber nicht unterschlagen dürfen, Schildi, du hast es leider nicht live miterlebt, sondern nur auf Bildern mitbekommen. Aber Imke und Ralf waren vor Ort mittendrin im Geschehen. Und ich bin überzeugt worden, entgegen meiner Empfindung, dass ich mich überhaupt noch mal bewegen will nach dem Ziel. Wir sind dann tatsächlich nach dem Duschen noch mal ins Zentrum gegangen zum Ziel und haben die letzten Finisher da begrüßt. Und was da abgegangen ist in Bad Gäusern mit Tausenden, also das ist nicht übertrieben, es waren Sicherheit mehrere tausend Menschen, die da die letzten Finisher um 22 Uhr, also eigentlich eine Stunde nach Zielschluss sogar, noch offiziell begrüßt haben mit einem Spektakel. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Und das ein oder andere Rennen habe ich schon mitgemacht, so ein bisschen vergleichbar mit dem Hiro oder auch mit dem Ötztaler Radmarathon. Die haben auch eine super Community, die Region steht dahinter. Aber das, was in Bad Gäusern passiert ist, ist unfassbar. Kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie wir da gestanden haben. Und der Körper war komplett fertig, Kreislauf am Boden und die Hände in den Himmel. Und wir haben getanzt und sind gesprungen und haben uns gefreut. Also eine Wahnsinnsgeschichte, die da passiert ist. Ralf, du warst mittendrin und hast ja eigentlich von uns allen auch am allerlängsten, glaube ich, durchgehalten, ne?
Ja, ihr seid dann schlafen gegangen und dann bin ich auf die Party. hab noch schön getanzt, noch ein paar Bierchen getrunken. War vielleicht nicht ganz förderlich für die Erholung, aber es hat so einen Spaß gemacht. Wie du schon sagst, dieses Kribbeln im Körper, wenn die tausend Menschen da applaudieren, wenn die letzten Ziel kommen. Also das hatte ich erst einmal und das war bei der Gravel-WM in Leuven. Da war auch so eine super Stimmung. Da war es aber nur die Fahrer, die applaudiert wurden und in Bad Gäusern ging es halt die ganze Nacht noch durch. Aber irgendwann musste ich dann auch aufgeben und von der Tanzfläche verschwinden und in meinen Camper mich zurückziehen.
Man muss ja sowieso generell sagen, ne, wie viele Leute, und das habe ich eben auch ganz vergessen zu sagen, wie viele Leute an der Strecke morgens um 5.30 Uhr schon gestanden haben und diese Anfeuerpunkte, die Leute, die da mitgemacht haben den ganzen Tag, also der absolute Wahnsinn, ne? Also das habe ich so noch nie irgendwo gesehen, dass so viele Leute an der Strecke stehen und einfach Stimmung machen, verkleidet sind, irgendwie die Straßen schmücken und so weiter, einmalig. Das war auch einmal. Ich war leider bei der Feier nicht dabei, das bereue ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die Bilder gesehen und ja, im Nachhinein ist mir immer schlauer, beim nächsten Mal werde ich dann auch da auf jeden Fall vor Ort sein. Ja.
Ja, man muss sich vorstellen, 23 Uhr hat, glaube ich, die Siegerehrung angefangen und das Zelt, der Saal hat gekocht, also normalerweise Siegerehrung, da ist kein Mensch, außer die Leute, die auf dem Podium geehrt werden und selbst von denen sind manchmal gar nicht alle da. Aber das Zelt, das ist geplatzt so viel. Die Leute haben da reingedrängt, es ist unfassbar gewesen. Und Imke, du warst mittendrin, du hast das Ganze nämlich aus erhöhter Position auch gesehen, du hast nämlich auf dem Treppchen gestanden.
Genau, so wie der Ralf, ja. Das war schon cool.
Hast du sowas schon mal, du bist ja auch schon so ein bisschen rumgekommen, hast auch ein bisschen Erfahrung in Sachen Rennen, Mountainbike-Wettkämpfe, hast du sowas schon mal erlebt?
Nee, also so diese spätnächtliche Party kannte ich jetzt so nicht. Wobei ich jetzt auch noch nicht so eine lange Strecke gefahren bin, die so spät erst sozusagen ins Ziel geführt hat. Aber nee, das war schon echt Wahnsinn. Und genau wie der Ralf erzählt hat, dass es dann irgendwie um die Ecke dann hinterher noch weiterging. Also nach dieser Siegerehrung, das hatten wir gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, Ralf, du bist da ja auch eher zufällig dran vorbeigekommen, ne? Dass da irgendwie noch die Megaparty ist.
Ja, ich bin zufällig dran vorbeigekommen, aber übersehen oder überhören konnte ich es dann nicht. Und ich war eigentlich auch ganz froh, dass es noch ein bisschen länger ging. Die Emotionen, die da entstanden sind, die waren einfach groß und da hat es Spaß gemacht, noch ein bisschen zu tanzen und ein bisschen zu shakern und ja, War schön, hat Spaß gemacht. Ich wollte euch ja auch nochmal hinlotsen, aber da kam von euch nicht mehr allzu viel. Ich glaube, ihr seid dann schnell im Bett verschwunden.
Naja, wir sind um 3 Uhr nachts aufgestanden und dann war es ja auch irgendwann 0 Uhr. Irgendwann fordert der Körper seinen Tribut. Ich glaube, wir haben aber schon gut durchgehalten.
Ja.
So, es ist schon das ein oder andere Mal so ansatzweise durchgeklungen und ich habe es auch im Ziel relativ schnell gesagt, so als erste Reaktion, da stehe ich auch nach wie vor zu, also ich werde die Salzkammergut-Trophy-A-Strecke in meinem Leben wahrscheinlich nicht nochmal in Angriff nehmen, was aber nicht heißt, dass ich dort nicht wieder am Start stehen werde, denn die B-Strecke ist auch herausfordernd und nachdem wir jetzt über die Highlights, die absoluten Highlights, das ist ja ein Alleinstellungsmerkmal, wie diese Region hinter diesem Wettkampf steht. Wie steht ihr dazu? Ihr habt es ja schon mal eben ansatzweise gesagt, irgendwo einer von euch hat es gesagt, na, werde ich nicht wieder machen. Ich glaube, Ralf war es, aber ja, so im Allgemeinen, es gibt ja noch andere Strecken, die man da machen kann.
Also von meiner Seite steht das Nein. Ob ich da nochmal ein Rennen fahren werde, ist dann eher geschuldet wegen der tollen Party. Also das könnte ich mir nochmal vorstellen. Aber die Langstrecke definitiv nicht nochmal.
Für mich steht das auch nicht nochmal an, die Langstrecke. Oh, also das andere B oder so, das kann durchaus sein. Also ist schon zu empfehlen. Ist natürlich so, man muss es so sehen, das ist halt schon eine Schotterstrecke letzten Endes, ne? So, da gibt es sicher von der, also technisch interessantere Strecken, aber so insgesamt das ganze Event, das ist toll. Und die Landschaft auch, fand ich schon gut. Von daher könnte ich es mir schon vorstellen, da nochmal zu starten. Aber die A-Strecke, die ist jetzt für mich abgehakt. Also, ich meine, ich werde ja auch nicht jünger. Also, das ist so gut gelaufen. Also, da gibt es jetzt auch nichts irgendwie besser zu machen aus meiner Sicht.
Ja, das kommt ja noch dazu. Also wir hatten ja optimale Wettkampfbedingungen. Es war nicht zu heiß, es war nicht zu kalt, es war trocken. Und wenn man mit den Teilnehmern so gesprochen hat, die das schon ein paar Mal gemacht haben, da gab es immer welche äußeren Umstände auch, die das Rennen nur unnötig noch schwerer gemacht haben. Gut, jetzt haben wir den Salzberg nicht drin gehabt, der ja eigentlich so der Signature-Anstieg da ist. Aber da haben auch die meisten gesagt, das braucht man eigentlich nicht, weil selbst Schieben ist da abartig blöd. So, insofern, also für mich ist das Thema komplett abgehakt, weil ich glaube auch, dass ich es nicht besser machen könnte. Aber Schildi, bei dir liegt noch Potenzial begraben, oder?
Ja, also ich habe, glaube ich, bei der dritten Verpflegung bei Nini und bei Dini gesagt, wenn man mit dem Mountainbiken aufhören will, dann soll man hier starten.
Okay.
Also das war schon ziemlich vernichtend, aber man ist natürlich auch wirklich schon sehr durch zu dem Zeitpunkt und im Nachhinein, das ist ja das Schlimme, wir sind ja so, wir Mountainbiker, es ist ja immer so, wenn man Rennen gefahren hat, dann will man danach, wird man sich am liebsten wieder und so anmelden, direkt danach, ne? Es ist verrückt, man verdrängt zu vieles und das Event ist rundum wirklich mega, die Strecke ist jetzt auch nicht so meine Lieblingsstrecke, absolut nicht, weil doch ein bisschen zu viel. Ich habe schon gesagt, man könnte die Strecke mit dem Gravelbike fahren, wenn man die 13 Kilometer das Fahrrad halt schiebt, dann wird das ohne Probleme gehen. Im Verhältnis zu 200 wird man dann noch irgendwie hinkriegen, aber man sieht halt viel, es ist tolle Landschaft, es ist, ich nehme an, wie gesagt, die Strecke, es ist dem geschuldet, dass man die Höhenmeter zusammenbringen möchte und deshalb diese Wege wählt und die Leute ja trotzdem noch im gewissen Zeitrahmen nach Hause bringen will. Von daher denke ich mal, das ist der Grund, warum die Strecke so ist, wie sie ist. Und also von der Veranstaltung selber muss man wirklich sagen, das war astrein. Das war auch der Tag danach noch mega, als die Kids da gestartet sind. Ich habe noch nie so viele junge Menschen und Kinder und Jugendliche auf Mountainbikes gesehen. Es war aber echt super geil. Also wie gesagt, schade, dass ich nicht bei der Feier mit dabei war. Die Bilder sprechen ja da für sich. Und ich habe auch ganz klar gesagt, das werde ich nicht mehr tun. Ich werde dieses Rennen nicht mehr fahren. Es ist einfach eine Riesenquälerei und ich weiß auch nicht, wie man trainieren soll, um die Strecke schneller zu fahren. Also es ist ja nun mal, jeder ist in seinem Berufsleben und in seiner Familie so eingebunden. Was will man, wie will man das trainieren? Man müsste halt noch mehr, viel mehr Rad fahren und so richtig vorbereiten kann man sich auf das Ding nicht, indem man, ja, höchstens indem man halt noch mehr macht, noch mehr lange Sachen fährt, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich dann nochmal schneller fahre. Und jünger werde ich auch nicht und ja, aber wahrscheinlich werde ich da auch nie mehr fahren, ja. Also vielleicht die B-Strecke, mal schauen, wobei dann, wenn man da schon hinreist und der Anreiz da ist, die A-Strecke zu fahren, auch wenn es viel Quälerei ist, aber wie du schon sagst, mit dem Wetter musst du Glück haben. Und die Putzfrau bei uns im Hotel hat gesagt, Salzkammergut-Trophy, da regnet es immer. Ja. Aber wir hatten Glück an dem Tag, aber Tage davor hat es halt schon sehr geregnet, ne? Muss ja. Man auch sagen.
Ja, und die B-Strecke vereint ja auch eigentlich die beiden schöneren Runden und die Runde, wo wir ja vorhin mehr oder weniger einstimmig gesagt haben, okay, die kann man sich ein, die ist nicht so schön, also die zweite Runde, die ist ja komplett raus. Man fährt die erste Runde mit allen Highlights, den Trails, auf der zweiten Runde, der blöde Trail, der eh nicht fahrbar ist, ist draußen. Die ewige Wand ist drin in der ersten Runde und dann fährt man am See lang und fährt quasi auf die dritte Runde und hat dann eigentlich ja alle Highlights mit drin in der B-Strecke. Stimmt. Und herausfordernd genug ist er alle Male, ohne dass man sich immer vorher monatelang einen Kopf zermart hat über 7209. Das braucht man dann nicht. Ja.
Das ist richtig.
Unterm Strich halte ich mal fest, eine absolut empfehlenswerte Veranstaltung mit den zahlreichen Streckenlängen. Es gibt ja auch eine Gravel-Wertung. Ich glaube, die haben 2 oder 3 Gravel-Streckenlängen auch zur Auswahl und 5 Mountainbike-Streckenlängen, glaube ich. Also da ist im Prinzip für jeden was dabei. Was ich super interessant fand, ist, nachdem am Sonntag diese ganzen Kinderrennen und dieses ganze Festivalgeschehen vorbei war, waren wir ja, da ist ja Bad Gäusern wieder in so einen Winterschlaf, in so einen Dornröschenschlaf verfallen, oder? Wie habt ihr das empfunden? Wir waren ja die einzigen Menschen, neben denen, die da dieses Zelt abgebaut haben, die überhaupt noch in Bad Gäusern gewesen sind. Alles war zu, überall waren die Bürgersteige hochgeklappt, die Rollläden waren zu und eigentlich wartet jetzt Bad Gäusern wieder, dass der Prinz nächstes Jahr im Juli kommt und das Wachgerüst zur nächsten Salzkammergut-Trophy. Also da ist ja nichts los sonst.
Das ist richtig, ja. Ich weiß auch nicht, wie es ist, wenn man da einfach so hin in Urlaub fährt und will da Mountainbiken fahren. Man wird dann ja, weiß ich nicht, wie viel ausgeschilderte oder wirkliche Strecken, die man fahren darf, überhaupt offen sind. Ne? Ich habe keine Mountainbike-Schilder gesehen, die extra irgendwo waren.
Ja, die Strecke ist schon ausgeschildert, ne? Die Strecke ist auf jeden Fall ausgeschildert.
Ja, es gibt die Strecken als Trainingsstrecke, die sind dann etwas abweichend, aber die sind ausgeschildert, verschiedene Runden.
Und ich nehme an, dass dieser, zum Beispiel dieser schwierige Trail, über den wir uns unterhalten hatten, dass der auch irgendwie zu befahren ist, ne? Weil der so ein bisschen gebaut ist, dass da halt irgendwie auch so ein paar so Enduro-Strecken sind vielleicht. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht.
Also ich war mit Sabine und Helena mal zum Urlaub da und da findest du schon tolle Strecken. Da gibt es so einen Wasserkanal, ich glaube, da haben sie auch Salz mit geleitet und das war schon toll. Also da hast du schon tolle Strecken gefunden, die du mal fahren konntest. Also richtig schön.
Okay, dann lasst uns mal gegen Ende, wir sind zwar schon in der Zeit mächtig fortgeschritten, aber so ein Ultra-Event kann auch dann hinterher einen Ultra-Podcast nach sich ziehen. Deswegen überziehen wir mal die Stunde einfach so ein bisschen. Lasst uns mal noch so ein bisschen in eine, ja, ich sag mal, philosophische Richtung jetzt abdriften. Und zwar, was ist eigentlich, ich glaube, das passt ganz gut hierher, was ist euer Antrieb, dass ihr freiwillig so an die Grenzen, an die körperlichen Grenzen geht und euch bei der Salzkammergut-Trophy oder auch bei anderen Events, aber ich glaube, die Salzkammergut-Trophy ist jetzt für uns hier so die herausragende Teilnahme. Warum macht man das? Schildi, du hast auch schon mal ein Everesting gemacht und auch andere Langstrecken, aber so Salzkammergut-Trophy, warum macht man das?
Ja, beim Everesting habe ich euch ein paar Mal gesagt, würde ich nie mehr machen.
Ja.
Mir war auch die Tragweite gar nicht bewusst. Beim ersten Everesting ist der Tim ja relativ früh ausgeschieden. Ich war dann alleine und musste dann alleine im Dunkeln bei uns hier immer wieder in den Wald hochfahren. Und ich hatte dann einfach irgendwann überhaupt gar keine Lust mehr. So, und habe auch, aber habe diese Tragweite von diesem Prädikat irgendwie gar nicht im Blick gehabt, als wir das beim zweiten Mal geschafft haben. Und auf der Strecke und hier aber auch bei uns, die Leute konnten das gar nicht glauben. Das ist, das war dann so ein Ding, wo du dachtest, oh ja, vielleicht haben wir da doch was gemacht, was ganz Besonderes war. Und genauso ist das hier bei der Strecke auch. Man hat so viel drüber gehört, dass in dem Buch von unserem lieben Freund Henry Lesewitz, da ist es ja auch gut beschrieben, wie einzigartig diese Veranstaltung ist. Und die hatte schon so ein bisschen, also der Ruf eilte der Veranstaltung voraus und diesem Rennen und diesem einmaligen Zahlen, die es da gibt. Und ja, und dann hat man einen schwachen Moment, ist leichtsinnig und meldet sich da an. Ja, und dann ist es so. Und dann hat man bis zur Veranstaltung, bis dann man über die Ziellinie fährt, viel Stress, sag ich mal.
Das stimmt.
Ja, genau. Das stimmt. Ja, so ist es gekommen, ja.
Ja, Ralf, du hast schon zwei Weltreisen gemacht, hast unglaubliche Abenteuer auf deinen Weltreisen erlebt, bist durch Patagonien gefahren im Gegenwind, weil du die falsche Richtung genommen hast und nicht die eigentlich alle Bikepacker nehmen. So, jetzt bist du Salzkammergut-Trophäe gefahren und ich habe das erste Mal von dir gehört, dass es schwer war, dass du nicht all-in gegangen bist und dass du dann am Ende irgendwann erfolgreich auf dem Treppchen gestanden hast, sondern da war eine Menge Schwierigkeiten für dich zu überwinden bei der Salzkammergut-Trophy. Warum machst du das? Was ist dein Antrieb?
Wenn ich das mal wüsste, welcher Teufel mich da geritten hat, mich da anzumelden. Aber ich glaube, es lag einfach wirklich daran, wie ich schon gesagt habe, Nico ist es mal gefahren und ich dachte, komm, einmal muss man es gemacht haben und die Party entschädigt ja für alles. Und ja, wenn man diesen Fehler nicht zweimal macht, dann ist alles gut. Also dann kann man das abhaken, ich habe es gemacht, fertig.
Ja, wir Männer neigen ja dann auch manchmal im Gespräch auch zu irrationalen Entscheidungen, die getroffen werden. Und so ein bisschen werte ich jetzt eure Aussagen auch dahinter, dass so der Klick auf den Anmeldebutton so ein bisschen eine irrationale Entscheidung war. Frauen sind da ja oftmals ein bisschen reflektierter und denken erstmal nach, bevor sie handeln. Imke, warum hast du dich angemeldet?
Du meinst, weil ich mich als Letzte von euch angemeldet habe?
Du, das weiß ich gar nicht mehr, ob du die Letzte warst.
Doch, war so. Ich habe mich da ja noch nicht gleich geoutet, dass ich das in Betracht ziehe. Ja, ich habe das eigentlich nicht so auf der Liste gehabt, dass ich das unbedingt machen will. Ich wusste, dass es das gibt und dass das irgendwie lang und groß ist. Und als ihr euch da alle so mutig angemeldet habt, da habe ich gedacht, die können das. Da habe ich mal geguckt, wer sonst noch so mitfährt. Und dann waren eigentlich auch so, ja, waren schon einige angemeldet und so. Auch durchaus Leute so in meiner Altersklasse und so. Und da habe ich gedacht, naja, eigentlich liegt mir sowas schon einigermaßen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, da mit euch zusammen das mal auszuprobieren, dann muss ich das eigentlich nutzen, sonst ärgere ich mich dann vielleicht hinterher, dass ich eben nicht dabei war. Ja, und dann habe ich gedacht, dann melde ich mich mal an und bin aber immer noch davon ausgegangen, dass noch viel dazwischen kommen kann, dass das Wetter so ist, dass ich nicht starten möchte und so weiter. Deswegen, ja, war ich jetzt eigentlich nicht so sehr drauf fixiert, dass das auf jeden Fall passieren muss. Aber gut, es ist gekommen, wie es gekommen ist und ich bin mega zufrieden damit.
Ja, bei mir ist es so, dass ich weiß, dass ich nicht körperlich nicht für Ultradistanzen gemacht bin. Also da sind meine Fähigkeiten begrenzt. Dessen bin ich mir auch schon seit vielen Jahren bewusst und trotzdem versuche ich ja immer, ab und zu mal auszubrechen aus diesen Mitteldistanzen und gehe auch auf diese Ultras und bin ja vor vielen, vielen Jahren den Grand Raid mal gefahren. Das war so der Einstieg 2011 oder 12 und den Ötztaler bin ich ja auch schon ein paar Mal gefahren, jetzt den Hero. Das sind aber immer so Distanzen gewesen, wo ich gesagt habe, okay, das war geil, das war hart, ich habe mich gequält, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das das Ende wäre. Und die Salzkammergut-Trophy gibt es jetzt seit 28 Jahren, das war jetzt die 28. Austragung. Und ja, ich meine, irgendwann muss man sich dann auch mal seinem Dämon stellen, habe ich gedacht, und deswegen habe ich mich angemeldet. Und da kam mir natürlich entgegen, dass ihr auch alle da gewesen seid, und dann macht das Ganze ja auch noch mal mehr Spaß. Jetzt kann ich aber sagen, das ist meine Benchmark, und darüber hinaus werde ich mit Sicherheit nicht gehen, weil alles Weitere ist trainingstechnisch einfach auch nicht machbar. Und ich will mich auch dem Kopfstress nicht mehr aussetzen im Vorfeld, da sich auf sowas vorzubereiten und quasi monatelang dieses Ding im Kopf zu tragen, sondern da bleibt dann irgendwann wahrscheinlich der Spaß auch auf der Strecke. Das haben wir jetzt gemacht, erfolgreich, bin total zufrieden und auch ein bisschen stolz, das, was alle geschafft haben auch und dass ich es vor allen Dingen geschafft habe, und das ist es dann jetzt aber auch auf diesen Distanzen auf jeden Fall gewesen.
Ja, absolut. Was habt ihr die Frau mit dem Schild gesehen, direkt relativ am Anfang oder relativ am Anfang? Der Schmerz vergeht und der Stolz bleibt. Und wenn man das dann in so einem Rennen liest, dann denkt man, ja, wirklich, ja, vielleicht später, aber jetzt gerade nicht, ne? Also, ja, ist aber so, ne?
Ja, genau, ja. Die stand tatsächlich relativ am Anfang. Ich habe es vor Augen und ich habe noch gedacht, oh, deine abgedroschene Phrase kannst du für dich behalten.
Naja, da hat er aber recht gehabt.
Ja,
aber ist, ne? War ja auch ein Versuch zur Aufmunterung.
Ja,
ist. Kannst du dann zwar nicht so richtig was mit anfangen, aber ja.
So, letzte Frage in die Runde. Dann werden wir die philosophische Ecke auch abschließen und den Podcast auch dann beenden. Ja, was kommt denn jetzt nach dem Zielstrich? Brennt ihr bereits schon wieder? Habt ihr schon wieder Projekte vor der Brust? Also Schilde, bei dir weiß ich es ja, aber du kannst das ja auch gleich nochmal für die Zuhörer sagen. Oder ist es das jetzt erstmal gewesen? Muss das ganze System jetzt aus Körper und Geist erstmal zur Ruhe kommen? Oder gibt es da schon wieder, dreht die Kurbel schon wieder in Gedanken? Wie ist es bei euch? Fangen wir mal bei Imke an jetzt.
Naja, ich überlege noch, ob ich da in Schirke mitfahre. Also eigentlich würde ich das gerne machen. Das wäre ja jetzt so, naja, in einem knappen Monat. Und danach ist aber wirklich einfach Urlaub angesagt. Und alles Weitere werde ich sehen. Also dann kommt auch der Herbst und so. Für nächstes Jahr habe ich noch keine Pläne.
Schildi.
Ja gut, ich feiere mir Marc noch die Swiss Epic. Das ist jetzt, das steht jetzt natürlich absolut im Fokus jetzt zuerst mal noch so. Da freue ich mich auch total drauf. Wird ein ganz, ganz anderes Ding. Ganz andere Strecken. Und ja, was danach kommt, in Daun würde ich noch gerne fahren. Und dann schauen wir mal. Meine Frau möchte nächstes Jahr mal richtig in Urlaub fahren. Von daher ist das alles auch noch ein bisschen ungewiss. Also vor der Salzkammergut-Trophäe hätte ich gesagt, ja, fahren wir die noch und dann machen wir gar nichts mehr. Und jetzt danach denkst du schon, ja, es ist Epic, freue ich mich jetzt richtig drauf. Und Daun freue ich mich auch drauf. Und ja, so ist das halt, ne? Das geht ganz, ganz schnell. Und daher haben wir so ein bisschen Trend auch, dass manche gar keine Rennen mehr fahren wollen. Der Tim zum Beispiel so, dass das Rennfieber weg ist. Schauen wir mal, was kommt, kommendes Jahr noch so kommt. Ne? Ja.
So, Racing Ralf, den Namen trägst du nicht zu Unrecht. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich habe heute definitiv geguckt, was ich denn gern fahren möchte. Und da sind so zwei Rennen, ja, Schirke, Enduratron und Seifen. So, das habe ich schon so ein bisschen angehakt, aber dann habe ich auch gleichzeitig ein Gravelrennen in Heimstadt in Schweden entdeckt. Das geht über 3 Tage. Und das könnte mich auch nochmal richtig reizen, weil Schirke, Deutsche Meisterschaft, ist eigentlich ziemlich schade, weil der BDR es einfach nicht in den Kopf bekommt, da die Altersklassen zu trennen. Und was soll ich mich mit einem 40-Jährigen rumschlagen, wenn ich da schon über 60 bin? Also, ich find's traurig. Und aber in Duraton in Tscherke ist eigentlich so ein schönes Rennen. Da bin ich nur ein bisschen zwiegespaltet. Entweder Schweden oder Tscherke und Seißen. Und dann steht ja für mich noch die Gravel-WM an. Also muss ich ja relativ lang, das ist erst im Oktober, die Form auf lange Strecken hochhalten.
Ja, die hast du ja jetzt mit der Salzkammer gut drauf wie drin, die Form für lange Strecken, weil länger geht ja kaum.
Ja, aber halt nicht kriechen, sondern mit hoher Geschwindigkeit fahren. Also, und das trainierst du ja nicht auf so einer ultralangen Strecke. Da fehlen dann die Körner in den hohen Belastungen. Und da muss ich jetzt erstmal komplett wieder umgewöhnen.
Um dir vielleicht deine Motivation in Richtung Tscherke noch ein bisschen anzuschüren, kann ich dir sagen, dass wir also von unserem Team schon mit 6 Leuten angemeldet sind. Und ich weiß, neben Imke, dass noch wenigstens 2 weitere mit dem Gedanken spielen, sich dort anzumelden. Und dann wären wir dort mit einer fantastisch großen Gruppe am Start, was ja neben allem Ambitionen da vielleicht irgendwie einen Podiumsplatz oder so, wie auch immer, abzuschießen, ja auch eine Motivation sein kann, einfach mit seinen Teamkameraden da eine gute Zeit zu verbringen. Insofern, denk nochmal drüber nach, denn Tscherke ist schon eine coole Veranstaltung. Und wenn man auf die Startliste guckt, bei den Profis, wer schon gemeldet ist, dann ist das schon spannend, wobei die ja natürlich nochmal eine Runde mehr fahren und wir ja quasi nur Deutsche Meisterschaft der Amateure dann fahren. Aber ich finde, das ist schon eine coole Sache. Und ja, da wird es mit Sicherheit hinterher auch nochmal eine Nachbearbeitung geben. Genau. So, jetzt sind wir hier zeitmäßig schon völlig over quota. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt an dieser Stelle mit unseren Erlebnissen und mit dem kurzen Ausblick in die Zukunft, was noch kommen könnte von unseren Zuhörern. Ich danke euch dreien, dass ihr die Zeit gefunden habt, dass wir das so rekapitulieren können. Ich finde es super spannend und dann danke ich auch den Zuhörern, dass ihr bis hierhin durchgehört habt. Gebt uns ein Like und falls ihr euch durch uns motivieren lassen habt, vielleicht auch nochmal in Bad Gäusern an den Start zu gehen. Nur zu, es ist ein Erlebnis, es ist anstrengend, aber es ist ein einzigartiges Erlebnis, was seinesgleichen sucht und dann verabschieden wir uns von euch und ja, der Berg wird immer zu Ende gefahren. Tschüss.
Genau. Ciao.
Also, tschüss.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.